Xenia, Lenny,
Jonas.
Jonas.
Gerade findet ja was in Las Vegas statt, die CinemaCon 2026. Und da gibt es ganz viele interessante Film-News aus der Filmwelt, aus Hollywood. Und ich habe zwei News mitgebracht, die ich sehr spannend fand, die ich mit euch teilen will.
Wie, die sind jetzt nicht spannend.
Die sind sehr spannend. Und zwar, wir haben da auch schon mal drüber gesprochen, und zwar um diesen ominösen Game of Thrones-Film, der anscheinend so in der Mache sein soll, in dem es um Aegon den Eroberer geht und der Aegon's Conquest heißen soll und in dem Bo Willimon quasi Regie führen soll, das schreiben soll. Der Schreiber, der zum Beispiel auch House of Cards mitgeschrieben hat. Und jetzt ist es offiziell, dass dieser Game of Thrones-Film Aegon's Conquest heißen wird. Und ich lese da dann raus, dass der auch produziert wird. Ja, und ich bin ein bisschen hyped.
Same. Ich finde auch guter Titel. Also hatte man ja auch schon antizipiert. Aber ich freue mich voll auf den Film.
Mich auch. Ich bin aus dem Häuschen. Wow.
Ja, aber guck mal, da musst du nur einen Film gucken.
Das stimmt, das ist gut. Ist kann ich endlich mal was bei Letterboxd loggen? Das ist ja auch so kacke. Guckst du Game of Thrones 8 Staffeln, kannst du nicht loggen.
Ja.
Scheiße.
Ja,
du kannst
mundpropagandamäßig das Leuten erzählen.
Ja, ist ja nichts.
Dann denken die Leute, dass du faul bist.
Genau, das ist ja wirklich nichts. Ich möchte ja wirklich, also das ist ja auch, also ich mach's ja nicht für Filme und sonst irgendwas. Das ist mir voll egal. Für die Statistik. Wirklich, so, das ist alles, was ich möchte.
Aber das Gute ist, bei Aegon's Conquest, das ist ja auch ein Prequel zu Game of Thrones. Das heißt, eigentlich brauchst du nur den Film gucken, so zum Anfang.
Okay. Wichtige Frage, wo wird das, also für mich existiert auf dieser riesigen Game of Thrones Landkarte bis jetzt nur Akotsk.
Ja.
Wo kann man diesen Film in der Nähe von Akotsk verorten?
209 Jahre früher.
Ja.
Was? Sogar noch früher als Akotsk?
Ja. Welt. Also das ist der Typ, der sozusagen die 7 oder 9 Königslande kolonialisiert hat. Bevölkert hat,
erobert hat.
Unterjocht hat, erobert, ja.
Steckt die Gesellschaftskritik auch noch drin.
Bist du ein Targaryen-Hater oder was?
Vielleicht, nein. ich glaub, bald kommt hier wieder House of the Dragon und dann werde ich wieder meine Flaggen hissen.
Team Grün, ne?
Nein!
Aber das heißt, das ist so das früheste Werk, was wir visuell von Game of Thrones bekommen werden.
Es gibt so ein paar Flashbacks in Game of Thrones.
Okay. Aber ich meine so reines.
Ja, reines. Ja. Okay. Das stimmt schon. Genau. Gut. Die anderen News, die ich mitgebracht habe, das ist auch ein Prequel. The Hunt for Gollum. Da wurde jetzt der Cast, ein Teil des Casts bekannt gegeben. Und viele Leute, die schon in den früheren Herr der Ringe und Hobbit-Filmen mitgewirkt haben, sind wieder mit dabei. Also Ian McKellen ist natürlich als Gandalf dabei, Elijah Wood als Frodo Beutlin. Andy Serkis, der Regie macht, ist wieder als Gollum dabei. Und Lee Pace kehrt als Thranduil zurück.
Ach,
ich glaube, das ist die beste News für Xenia.
Das ist wirklich, dieser riesige Mann.
Ja,
wunderschön.
Beste Rolle von ihm.
Genau. Wir hatten ja auch schon gesprochen, dass Kate Winslet und Leo Woodall mitspielen sollen. Die spielen jetzt auch mit. Kate Winslet spielt eine Figur namens Marigold, aber nicht Marigold, wie die Frau von Sam. Leo Woodall spielt jetzt einen Dunedain. Der spielt aber nicht Aragorn, wie wir vermutet haben, sondern Aragorn wird gespielt von Mr. Grey. Jamie Dornan.
Nein.
Doch.
Das ist halt unfassbar. Ich finde es richtig crazy.
Aber ich sehe es ein bisschen.
Du siehst es ein bisschen. Ich fand auch beide wären okay gewesen.
Nee, Leo Woodall hätte ich kacke gefunden.
Gute Perücke und so einem stoischen Blick kann ich mir beide vorstellen. Aber ja, 50 Shades of Mittelerde.
Ja, finde ich gut. Ich muss sagen, jetzt bin ich wieder so, ich bin da sehr skeptisch gegenüber dem Projekt. Also ein bisschen Hype bin ich jetzt schon.
Das ist halt irgendwie immer so, irgendwie kriegt Fanservice einen dann doch irgendwie immer so.
Juno, das ist halt so ein riesen 50 Shades of Grey-Fan.
Das ist so, wirklich so, jeder Film mit Jamie Dornan wird rauf und runter geguckt.
Ich könnte dir jetzt keinen sagen. Ich weiß nur, dass er in der einen Serie mitgespielt hat, wo er diesen Killer gespielt hat. Vielleicht.
Ich finde auch, er ist so ein bisschen so ein, der fliegt unterm Radar, habe ich ein Gefühl.
Voll. Also, wenn man das mal mit Dakota Johnson vergleicht, die ja wirklich eine krasse Karriere danach hingelegt hat, hat er nicht so viele. Hier, Once Upon a Time hat er auch mal mitgespielt.
Stark.
Stimmt, Belfast.
Stimmt, aber ich finde, Belfast ist auch eher so ein bisschen meh-fast.
Ich meinte The Fall, Tod in Belfast. Diese Krimiserie.
Zwei Belfast. Wirklich der Mann und Belfast.
Er kommt aus Nordirland.
Der wohnt in Belfast und ist so, ich verlasse diese Stadt.
Der ist so wirklich, gib mir jedes Projekt, was sich um Belfast dreht.
Ja, und er hat auch in dem 2018er Robin Hood mitgespielt.
Auch in Belfast?
Den ich noch nie geguckt habe. Aber wahrscheinlich schon.
Du meinst, auch nicht, tatsächlich.
2018, gab es 2018 einen Robin Hood-Film?
Ja, dieser Crazy mit Taron Egerton.
Egerton. Okay, ja, den der ist auch, und Jamie Foxx. Mhm. Ja, der ist, der ist wirklich auch unter meinem Radar geflogen.
Und natürlich den Film Trolls World Tour, Leute, von 2020. Da hat er auch einen Troll anscheinend.
Den. Endlich sind geredet,
seine Stimme verliehen.
Endlich reden wir über diese Filme, die ich gesehen habe.
Ja. Also da ist der Herr-der-Ringe-Film nochmal ein Stück krasser, muss ich sagen.
Ja.
Da freut sich der Jamie.
Ja.
Ich finde es so funny, wie du so als Überraschung gemacht hast, dass Andy Serkis als Gollum wiederkehrt. Wie funny wäre es auch, wenn er den Film Regie führt, aber nicht als Gollum zurückkehrt. Sondern das jetzt ein anderer machen würde. Finde ich lustig.
Ich meine, man würde es schon wahrscheinlich merken. Aber ich meine, ich weiß nicht. Vielleicht nimmt er auch irgendwen, der dann so die anstrengenden Szenen, wo er so fleuchen muss.
Hear me out, Robert Pattinson als Gollum. Weil er hat ja auch den Heron in The Boy and the Heron gesprochen und da hast du ihn auch null wiedererkannt. Und ich glaube, einen Gollum würde er perfekt hinkriegen.
Also Robert Pattinson als alles.
Ja.
Mhm. Mein Freund kann auch einen guten Gollum nachmachen. Der könnte es auch spielen.
Ich kann mal so eine Sprachnachricht einsprechen,
ja,
dass wir das vorspielen können.
Gerne. Also er kann es gerne bewerben für Gollum. Ich muss sagen, es gibt ja viele Leute, die gute Gollum-Impressions machen können. Ist nicht das Schwerste, wage ich ja jetzt mal zu behaupten.
Auf der Ebene Stromberg-Impressions und Gollum-Impressions, was gibt einem mehr ein Egg?
Was ist hotter, würde ich sagen. Gegenfrage. Oh. Lass uns doch mal darüber quatschen, worüber wir heute reden.
Was uns wirklich ein Egg gibt.
Genau, was uns wirklich ein Egg gibt, sind die ganzen Euphoria-Kontroversen. Wir reden heute über die erste Folge der neuen Staffel, die wir alle zusammen gesehen haben. Das wird ganz, ganz schön. Dann gibt es noch ein Cinema-Flashback, wo wir ein bisschen quatschen können, was wir sonst noch so uns zu Gemüte geführt haben. Und dann reden wir auch noch über den neuen Tribute von Panem-Trailer. Da bin ich sehr gespannt, was ihr dazu auch denkt. Und dann reden wir noch über die Starts der Woche, unter anderem eine neue Netflix-Serie, die schon mal bei uns gut ankam vor ein paar Jahren. Da geht die Serie in die zweite Staffel. Dann noch eine Apple TV Plus-Empfehlung von uns und einen Horrorfilm, der ein Monster zurückbringt.
Alles nach dem Intro.
Du hörst einen Podcast von Funk und zwar Cinema Strikes Back. Hier geht's um Filme, Serien, Comics und sonstigen Wahnsinn. Jeden Freitag um 17 Uhr auf YouTube, Spotify und Co.
Die erste Folge der dritten Staffel von Euphoria ist diese Woche gestartet und danach werden die 8 Folgen wöchentlich erscheinen. Wir konnten auch leider bisher nur diese eine Folge sehen und trotzdem werden wir uns jetzt hier eine Meinung erlauben. Das ist 4 Jahre nach Staffel 2. 2022 ist die zweite Staffel über unsere Bildschirme geflirrt und das ist ja damals in der ersten Staffel 2018 war das ja die Erfolgsserie von Sam Levinson, der Showrunner, der ist auch durch die Serie berühmt geworden. Sie war damals schon bekannt für provokante Inszenierungen von dem Teenagerleben in den USA. Ich weiß noch, ich habe die Serie damals gesehen und dachte mir so, ja, genau, ich gehe auch immer auf so Partys und nehme Koks und so. Währenddessen habe ich noch so mit Schleich gespielt, gefühlt. Ja, und dann war sie bekannt aufgrund der ästhetischen Visuals und einem ganzen Look, könnte man fast sagen, also mit diesem blau und lila fluoreszierendem Licht, diesem aufwendigen Make-up und auch sehr schönen Einstellungen, kann man sagen. Und genau, in der Serie ging es eben um Drogenmissbrauch, Sex und Alkohol. Ja, hier und da wurde auch die Drogenkultur in den USA kritisiert, aber darüber kann man sich auch streiten. Und die Serie basiert auf einem gleichnamigen israelischen Original. Besonders die erste Staffel hat auch geglänzt, meiner Meinung nach, aufgrund von so einem figurenzentrierten Erzählen. Also da ging es immer in jeder Folge um eine Figur. Und deswegen ist auch heute sind die Fans so sehr obsessed immer noch mit den einzelnen Figuren. Also es gibt dann Leute, die eher Rue lieben, die eher Jules lieben. Niemand liebt Nate Jacobs. Aber das ist auch okay.
Außer Jacob Elordi.
Ja, außer Jacob Elordi, genau. Und guter Stichpunkt, Jacob Elordi ist unter anderem einer der Stars, die durch die Serie bekannter geworden sind, könnte man sagen. Also Zendaya ist ja auch noch, spielt die Hauptrolle, Hunter Schafer, aber auch Sydney Sweeney. Und diese ganzen großen Namen, ja, hatten ihren Ursprung gefühlt in Euphoria. Jetzt im Vorfeld der dritten Staffel gab es aber einige Kontroversen. Es gab Gerüchte, dass Zendaya mit Sam Levinson gebrochen hat aufgrund von kreativer Differenzen und dass auch deswegen die Serie so oft nach hinten verschoben wurde. Dazu muss man aber auch sagen, Corona war da auch war da auch ein großes Thema und natürlich auch der Writer's Strike. Dann gab es auch einige Schicksalsschläge, die der Cast ereilt hat. Also unter anderem Angus Cloud, der ja Fesco gespielt hat in der Serie, ist verstorben. Und auch Eric Dane, der ja den Vater von Nate Jacobs spielt. Der ist aber jetzt in der dritten Staffel auch noch, den kann man da noch sehen. Das ist einer der letzten, seiner letzten Rollen gewesen, kurz vor seinem Tod. Ja, und Sam Levinson hat dann auch noch zwischenzeitlich eine ganz andere Serie inszeniert, und zwar The Idol mit Lily Rose Depp und The Weeknd. Da haben wir auch schon auf diesem Kanal drüber geredet. Die fanden wir ja nicht so dolle.
Ich habe die nie gesehen, ich habe nur Ausschnitte gesehen, aber ich fand es herrlich.
Ja, ich finde auch, das ist eine der schlechtesten Serien, die ich seit Jahren sehen konnte. Nicht nur wegen dem schlechten Schauspiel von The Weeknd. Lenny, hast du eigentlich auch reingeguckt?
Ich habe es leider auch komplett geguckt.
Ah ja, und? Das fandst du auch grausam.
Ich habe nichts Gutes so zu verlieren. Also wirklich, außer die Looks. Also das muss ich auch sagen, die Serie ist sehr schön gefilmt. Aber die hat nur eine schöne Hülle, aber einen echt hässlichen Kern.
Aber spielt die nicht sogar so in dem Universum von Euphoria?
Nee.
Mal irgendwas gelesen.
Echt? Ja. Oh. Kann sein, dass ich da nicht informiert bin, aber also als ich die Serie gesehen habe, dachte ich nicht
Amerika.
So. Ja, ja, wahrscheinlich. Es gab jetzt keine Cameos von Zendaya oder so. Aber damals gab es Kritik, unter anderem wegen der für die Fans unnötigen Schaustellung von Lily Rose Depps Körper, die ja die Hauptrolle damals darin gespielt hat. Und man hatte das Gefühl, dass zu diesem Zeitpunkt ein bisschen Levinsons Formel nicht mehr funktioniert hat. Also diese provokante Darstellungsart, ja, unter anderem von so weiblicher Sexualität, die dann als Entertainment-Zweck dient. Das hat sich für viele jetzt Jahre später nach der ersten Staffel von Euphoria etwas hohl und auch anstößig angefühlt. Unabhängig davon gab es aber jetzt im Vorfeld von der dritten Staffel auch noch eine weitere Kontroverse, und zwar der Musiker Labyrinth, der ja auch einen Emmy gewonnen hat, unter anderem für den Soundtrack von den ersten beiden Staffeln. Der hatte ja auch diesen Song mit Zendaya, und den hat er damals auf dem Coachella performt. Das war das ganze Ding. Man könnte fast sagen, die DNA von Euphoria ist zum Teil auch der Soundtrack von Labyrinth. Mhm. Und er hat jetzt im Vorfeld einen kryptischen Insta-Post verfasst, wo er unter anderem gesagt hat, I'm done with this industry, also ich bin fertig mit dieser Industrie. Double fuck Euphoria, I'm out. Danke und gute Nacht. Das ist krass. und er hat auch nochmal nachgelegt vor ein paar Wochen, hat aber jetzt auch nicht konkretisiert, was genau da passiert ist.
Aber ich glaube, Double Fuck Euphoria ist schon eindeutig.
Ja, und Kristen Coleman, das ist eine Make-up-Artistin aus der Show, die hat auch unter diesem Post kommentiert mit, ich verstehe dich, du bist nicht alleine. Also es scheint irgendwie eine Art von Protest zu geben, ja, einfach von den Angestellten der Serie. Und es gab dann auch so Gerüchte von der Premiere, dass dann Zendaya kein Foto mit Sam Levinson machen wollte. Das können wir hier aber alles nur in den Raum stellen, ohne das zu bestätigen, weil wir wissen einfach nicht genau, was da abging.
Ja.
Aber wir lieben Gossip.
Wir lieben natürlich Gossip, ja. Ich kann mir aber, das ist meine Meinung, meine Interpretation, vorstellen, ja, dass da irgendwie vielleicht einfach die Stimmung schlecht ist und Leute nicht mehr so zufrieden sind wie die Serie gemacht ist oder wie die inszeniert wird.
Aber ich glaube, spannender ist jetzt zu gucken, ob das vielleicht eine Auswirkung hatte auf den Inhalt.
Ja, genau, weil hier können wir auch schon mal ein bisschen was erzählen. Es gibt einen ganz neuen Look von der Serie. Mhm. Also die ersten beiden Staffeln waren ja sehr artistisch und künstlerisch, und da ging es viel auch um so dieses, würde ich sagen, Coming-of-Age-Thema, gemeinsam mit so diesen, wie nennt man das, künstlichem Licht und
so. Das hatte immer so eine dreamy Qualität. Das sah alles sehr verträumt aus, sehr viele Nahaufnahmen. Ja. Und ich glaube, das war ja auch mit einer der ersten Serien von A24, wenn nicht sogar die erste Serie. Und
damals, das war ein Vibe.
Ja, das war ein Vibe. Und damals hatte das Studio auch noch so einen makellosen Ruf. Also ich finde immer noch, alle Filme von denen sind zumindest interessant, aber es hat ja auch so den einen oder anderen Film gegeben, der jetzt nicht so gut ist.
Mhm. Genau, voll. Finde ich auch, stimmt. So träumerisch und auch so verweilend und so. Das sind vielleicht gute Adjektive. Und jetzt die dritte Staffel ist einfach so ein Western. Und so ein Breaking Bad-mäßiger Western.
Ja. Ich meine, als der erste Trailer rauskam, da hatten wir auch schon sehr viel gesehen. Das spielt ja auch viel in der Wüste, jetzt gerade auch in der ersten Folge. Dieser ganze Prolog spielt in der Wüste und es wirkt halt wirklich wie so ein Prolog aus Breaking Bad. Ja. Und das haben die Leute ja auch damals runtergeschrieben, dass es vom hier dieses Highschool-Drama, das es anfangs war, in dem es halt um Drogen und Sex und sowas geht, ist jetzt plötzlich so eine Drogen-Breaking-Bad-Geschichte mit Kartellen und sowas.
Ja,
ich finde auch, find auch vor allem so die ersten beiden Staffeln, auch wenn sie natürlich schon überhöht waren und sehr viele extreme Sachen darin vorgekommen sind, waren sie auf irgendeiner Ebene relatable, weil man eben auch in die Schule gegangen ist und sonst irgendwas. Und jetzt in Staffel 3 ist nichts relatable. Also ich kann mich mit nichts identifizieren, was in dieser Serie vorkommt.
Bist du kein Drogenschmuggler?
Nein.
Ich glaube, das tut der Serie auch nicht gut, dass man halt nicht mehr in der Highschool unterwegs ist. Es gibt diesen Zeitsprung, was man einfach auch machen musste, weil die DarstellerInnen einfach älter geworden sind und man wollte das jetzt nicht wie bei Stranger Things haben, dass man sich so ein bisschen denkt, okay, ihr sollt noch in die Schule gehen, was ist da los? Also das kann ich schon nachvollziehen, dass man das dann als dramaturgische Entscheidung trifft, aber es wirkt halt wie ein bisschen wie aus den Fugen geraten. Also man hat auch nicht mehr das Gefühl, da gibt es irgendwie eine Art von Gemeinschaft. Also irgendwer ist dann miteinander verwandt, aber die sind alle so sehr losgelöst voneinander. Und genau, ich finde auch, dass gerade Rues Geschichte, klar, dieses drübermäßige steckte immer schon in Euphoria drin, aber jetzt sind wir wirklich in so Gefilden unterwegs, wo ich so denke, boah, nee, also das ist schon hart unrealistisch und die Serie geht ja auch voll rein in so Klischees. Also es gibt diesen Drogenboss, der natürlich dann irgendwie so
der Pussy King ist.
Genau, der sich Pussy King nennt. Also sorry, das ist so mega cringe. Und was mich auch vor allem gestört hat, ist, dass dieses Western-Ding so extrem klischeehaft durchgespielt wird. Also dann kommt dann da so ein Adler. Und dann gibt es so diesen...
Die Musik.
Den Steppenläufer.
Ja, Quentin Tarantino-Soundtrack, genau.
Oh mein Gott, da müssen wir auch nochmal drüber reden, so dass die Musik Hans Zimmer gemacht hat. Und ich muss sagen, wirklich schwächste Leistung von dem Mann bisher. Wirklich. Das wirkt wie so ein Ding, dass er so echt in 20 Minuten auf der Toilette runtergeschrieben hätte.
Safe. Ich finde halt auch, dass es nicht wirkt, als hätte Hans Zimmer den Soundtrack gemacht. Aber ich bin so, okay, lass uns abwarten. Vielleicht kommt da noch was Orchestrales.
Der zaubert noch hier.
Ja, der zaubert noch.
Der neue Interstellar.
Ja.
Vielleicht geht die Serie noch in den Weltraum und deshalb wurde er dann dafür...
Vielleicht.
Geordert.
Aber er sollte ja eigentlich mit Labyrinth zusammenarbeiten und dann dadurch, dass Labyrinth halt outgedroppt ist, vielleicht hat das auch nochmal Auswirkungen.
Ich muss auch ehrlich sein, ich hab Euphoria, die erste Staffel, glaube ich, damals so 2020, 2021 gesehen und die zweite Staffel dann immer so aktuell. Und als wir das zusammen geguckt haben, die dritte Staffel, jetzt die erste Folge, habe ich so gemerkt, boah, ich bin komplett raus. Ich weiß nur ungefähr, welche Figuren es gibt und sowas. Aber ich habe dann irgendwie so viel vergessen in der Zwischenzeit, auch was in der zweiten Staffel passiert ist. Ich habe jetzt auch nicht nochmal ein Recap angeschaut. Ich fand das dann eigentlich ganz spannend, so zu gucken, was dann passiert, wenn man es halt nicht mehr so genau weiß, was da passiert ist. Und ich hatte irgendwie das Gefühl beim Schauen, habe ich in der Zwischenzeit so irgendwie ein bis zwei Staffeln an Story verpasst oder sowas. Mhm. Weil die sind ja auch, ne, ich meine, das hat ja auch damit zu tun, einfach, dass es diesen Zeitsprung gibt. Aber das ist ja echt so weit weg von dem, wo wir die zweite Staffel verlassen haben.
Total. Und ich glaube auch, dass was eigentlich dazwischen passiert wäre oder passiert ist, man weiß es ja nicht, ich glaube, das wäre sehr wert gewesen, es zu zeigen. Also ich habe ein Gefühl, so eine dritte Staffel wirklich direkt danach hätte total Sinn ergeben. Aber jetzt kriegen wir halt den Zeitsprung und irgendein wildes Konstrukt mit vor die Tür geworfen.
Und was ich auch noch, was mich bisher gestört hat in der ersten Folge, das kann natürlich sich auch noch ändern, dass ja irgendwie die ganzen Konflikte so eher von außen kommen, also gerade bei Rues Geschichte, sie ist ja auch das Zentrum unserer Geschichte, weil das sind dann eben Drogenbosse, die sie gefühlt rumreichen und sie fällt immer wieder so in das nächste Chaos und das gehört schon noch zu ihrer Figur, aber was ja so spannend war bei Euphoria, sind dann diese skurrilen Storylines, aber gleichzeitig eben so dieser emotionale Ankerpunkt, der immer wieder in dieser Charakterentwicklung liegt von den Figuren. Und ich habe so das Gefühl, jetzt wird hier halt total viel auf so Action gelegt und so diese krasse Szene, in die Rue dann reinstolpert, aber nicht so viel wird uns bisher erzählt von, wie geht's denn ihr? Also wie sieht's mit ihrem Drogenmissbrauch aus? Wie ist die Beziehung mit ihrer Mutter? Wird das irgendwie nochmal erforscht? Also ich hoffe, dass die Serie das jetzt nachholt in den nächsten paar Folgen. Aber ich habe im Gefühl, dass das vielleicht vernachlässigt wird.
Ich finde auch, sie wirkt wie so eine leere Hülle einfach. So die einfach nur agiert und keine eigenen Emotionen, keine eigenen Gedanken, keine eigenen Wünsche hat. Und das finde ich so ein bisschen schade. Auch wenn ich da hinten nochmal sagen muss, es ist irgendwie immer crazy, was für eine krasse Schauspielerin Zendaya ist, wie anders sie einfach wirkt. Du hast so The Drama letztens und jetzt hast du das und sie ist wirklich so ein komplett anderer Mensch. Und das ist so insane, wie sie das hinkriegt.
Ich finde es ja krass, dass sie so in jede Rolle so eine Natürlichkeit reinbringt. Also das sieht man halt nicht so oft. Also das auch so, dass diese kleinen Gesten, so kleine, so in der Mimik so kleine Dinge, die man so reinbringt. Dass man halt so richtig auch auf der Ebene merkt, das ist halt nicht nur eine Figur, die irgendjemand geschrieben hat, sondern es ist eine Figur, die lebt.
Ja. Ich finde, sie tritt total hinter Rue zurück. Also wenn ich sie in dieser Rolle sehe, dann sehe ich nicht mehr Zendaya. Und dadurch, dass sie so ein Riesenstar ist, das habe ich schon häufiger bei anderen Schauspielern, die so einen gewissen Status erreicht haben, dass ich dann manchmal denke, ah ja, das ist gerade, weiß ich nicht, das ist Chris Pine. Ich weiß auch nicht, wieso gerade Chris
ist so,
Pine.
Das ist wirklich so krass. Also ich hätte wirklich mit allem gerechnet. Chris Pine ist so the last one.
Ich weiß. Das
wäre auch funny, wenn jetzt Jamie Dornan.
Ich hoffe, dass er nicht aussieht wie Jamie Dornan, wenn er Aragorn spielt. Naja.
Yeah. Ich hatte aber auch bei der ersten Folge jetzt das Gefühl gehabt, dass die war ja auch fast eine Stunde lang, aber für mich ist die null in die Gänge gekommen. Es gibt ja auch einige Figuren, die einfach noch nicht wirklich vorkamen. Ich meine, Cat kam noch nicht vor. Da wissen wir aber halt, dass die Schauspielerin nicht mehr dabei ist. Aber das muss ja noch irgendwie erklärt werden. Mhm. Jules kam noch nicht vor. So andere Figuren wie Maddie oder sowas werden halt nur so am Rande erwähnt. Das sind halt so wirklich so Side-Figuren. Oder was ist so mit Figuren wie Fess? Ne? Ich meine, Angus Cloud ist gestorben. Aber das muss ja auch irgendwie erklärt werden. Wann kommt der Vater von Nate nochmal vor? Weil den hat man ja zum Beispiel auch schon im Trailer gesehen. Oder bekommt man einige der Figuren überhaupt noch zu sehen? Also ich habe mich, es waren so viele Fragen und ich hatte so ein bisschen die Befürchtung, dass es halt, das war ja immer so das Spannende, so, ne? Wie die Figuren zusammenspielen, so in der Highschool, wie die immer wieder in verschiedenen Situationen so aufeinandertreffen. Ich hatte so ein bisschen die Befürchtung, dass das vielleicht gar nicht mehr passiert, so in der dritten Staffel, sondern dass das alles so, so eigenständige Handlungsstränge sind und dass die vielleicht einfach so jeweils so Kurzgeschichten erzählen. Mm. Das fände ich ein bisschen schade. Ja. Aber ich meine, wir haben nur die erste Folge gesehen, deshalb, ja.
Ja, wir werden sehen, aber ich stimme dir zu, dass es schwieriger ist, sowas dann zu erzählen, also dass es dann auch nicht so krass konstruiert wirkt, dass sie dann aufeinandertreffen, weil natürlich geht jetzt erstmal nach der Highschool jeder so seines Weges.
Das stimmt.
Aber ich meine, es gibt natürlich auch noch die Hochzeit, das hat man ja schon im Trailer gesehen, von Cassie und Nate und ich glaube, da spätestens werden alle wieder zusammenkommen.
Boah. Das fand ich ein bisschen witzig in der ersten Folge, so 50.000 Dollar für Blumen.
Ja, genau, wir können ja noch mal ein bisschen über Cassie reden, weil das ist ja auch eine Kritik, die ich jetzt schon vorher angesprochen habe. Ja, sie ist ja OnlyFans-Model und ich weiß nicht, wie es euch damit ging, aber mir sind diese Szenen irgendwie so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, mir war das ein bisschen unangenehm. Einfach auch jetzt mit der Geschichte von Sam Levinson, weil die Kritik dann da auch schon mal aufkam. Und ich glaube, ich frage mich dann halt immer, ist das jetzt wirklich gerade notwendig? Wie wird das eingewoben in Cassies auch Figurenentwicklung? Oder ist das dann nicht nur so ein Zuschaustellen von ihrem Körper? Vor allem, weil das ja dann auch nochmal so eine andere Note hat, weil Sydney Sweeney einfach außerhalb von Euphoria auch einfach gerade irgendwie zu so einem Symbol geworden ist, gerade in den USA für so eine, ja, so eine gewisse traditionelle Frau irgendwie. Ich weiß nicht, was ihr dazu
denkt. Nein, 100%. Ich würde damit total einhergehen. Und ich finde auch so diese Tatsache, man sieht sie in der allerersten Einstellung, wie sie so ein Hündchenkostüm anhat und generell wirklich so sehr seltsame Sachen macht. Und ich habe auch ein Gefühl, hier auch wieder, ähnlich wie bei Rue, hat sie gefühlt keinen Charakter und lebt nur durch ihre Aktionen und eben durch diese Sexualisierung ihrer Figur. Und ich habe ein Gefühl, da kommt auch nicht mehr. Also es wirkt wirklich so und es wirkt echt einfach nur so provokant. Und das finde ich so ein bisschen schade. Ich finde auch dieses OnlyFans-Thema, das ist halt auch so wieder 3-4 Jahre alt. Und auch dann, muss man auch sagen, wird dann auch nochmal 5-mal erklärt, was OnlyFans eigentlich ist.
Das fand ich auch so komisch. So als, also Euphoria hat sich in diesen Momenten alt angefühlt, dass ich das mal sage, so dass sie dann wirklich so sind, OnlyFans, diese Seite, wo man sich anbieten kann für Geld und so. Und ich weiß nicht, ich habe so das Gefühl gehabt, dieses Skript liegt so seit 5 Jahren verstaubt bei Sam Levinson rum. Und also irgendwie, das, also es sind ja Teenies oder sollten Teenies und junge Erwachsene sein, die diese Serie gucken. Und also OnlyFans, da gibt es ja 50 Steuerung F-Dokus schon drüber. Oder?
Das stimmt, ja. Das ist,
ist auch witzig, dass wir nachher auch noch über eine Serie reden, wo es auch hauptsächlich um OnlyFans geht.
Eben, ist das nicht schon wieder fast vorbei? Aber ja. Vielleicht bin ich auch zu chronisch online. Vielleicht.
Nee, ich glaube, es ist schon so ein bisschen over. Ja. Tote Nummer.
Ja. Ich meine, müssen wir halt abwarten. Ich finde es immer schwierig, über eine ganze Staffel zu reden, wenn man halt nur eine Folge eben gesehen hat. Ja. Aber das ist halt auch nicht, also normalerweise bekommen wir auch so Screener für HBO-Produktion, bekommen wir eigentlich immer sehr früh und dann teilweise sogar, ne, so wie bei A Night of the Seven Kingdoms, so an einem Stück, und bei dem war das halt nicht so jetzt.
Aber es gibt ja auch das Gerücht, dass die Serie noch nicht fertig geschnitten ist und dass wir deshalb vielleicht auch noch nicht alle Folgen bekommen.
Aber nicht mal die erste Folge hat man bekommen.
Vielleicht war die auch noch nicht fertig bis kurz vorher.
Das kann natürlich sein.
Also es wirkt aber vielleicht auch so.
Aber wir haben zum Beispiel auch schon bei The Last of Us, bei der ersten Staffel, haben wir auch die ganze Staffel bekommen und die war auch nicht fertig. Da waren halt noch Bluescreens drin und teilweise kein Grading drauf und sowas.
Ich vielleicht ist bei Euphoria noch mehr nicht fertig als bei
The Last of Us. Levinson hat gesagt, er cuttet noch die letzten beiden Folgen. Aber ich habe ein paar US-amerikanische Outlets gesehen, die auch schon die Hälfte der Staffel gesehen haben. Also so.
Aha, es wird dann mit 2 Klassengesellschaft hier.
Ja, ich glaube, das waren 4 Folgen. Aber insgesamt sind die Reviews ja nicht gut. Und da schwimmen wir dann, glaube ich, ja, im Mainstream mit.
Ja.
Ich glaube, es ist sowieso schwer, an den Erfolg anzuschließen. Ich vermute aber trotzdem, dass die Serie erfolgreich sein wird, einfach weil die Fanbase nicht aufgeben wird.
Nee, ja.
Also ich bin auch schon noch gespannt, was mit diesen Figuren passiert, 100%. Die man so seit 8 Jahren verfolgt.
Und es ist auch ein guter Hate-Watch. Ich finde, ab und an braucht man das ja auch mal so ein bisschen, dass man das guckt und sich dann gemeinsam darüber abfuckt. Und ich finde, das macht es ja auch irgendwie so aus. Was ich auch noch so als großen Punkt aufgeschrieben habe, ist, es gibt wahnsinnig viel Fäkalhumor. Und es gibt wirklich so eine ganze Szene, wo einfach nur gefurzt wird, weil die Fentanyl geschluckt haben und also so in Kondomen, und dann haben die das im Bauch und dann müssen die die ganze Zeit pupsen. Und das fand ich drüber. Und das Ding ist, dann habe ich mir gedacht, ja, Euphoria war immer schon irgendwie so total drüber und hat so ganz viel gewagt. Aber dann ist mir auch meine Gedanken gekommen, hey, vielleicht sind wir alle als Publikum so ein bisschen draus gewachsen. Und
vielleicht haben wir uns geändert und nicht Euphoria.
Genau. So.
Wir sind das Problem.
Wir sind das Problem. Aber vielleicht hätte Euphoria sich dann auch ändern müssen.
Ich muss aber noch eine Sache sagen, was ich so ein bisschen auch noch positiv fand und was ich auch so ein bisschen bewundere, ist halt so diesen Mut, halt auch mal was völlig Neues zu probieren. Weil es ja eigentlich auch spannend ist zu erfahren, so was passiert mit den Figuren, wenn die jetzt wirklich so ein paar Jahre älter sind. Aber gleichzeitig muss ich halt auch sagen, ich fand halt so dieses Highschool-Drama mit den ganzen Themen, die da hervorkamen, fand ich halt irgendwie spannend.
Mm. Ja, das sehe ich ein. Ich finde, auch einzelne Figuren haben wieder interessante Ansätze von Geschichten bekommen, also wie Lexi. Also ich finde zum Beispiel ihr neues Setting, weil sie ist ja jetzt so Screenwriter-Assistentin, und ich finde, sowas ist vielleicht auch ein Selbstläufer bei Personen, die Film- und Serienfans sind, aber sowas finde ich schon immer interessant, und also da habe ich sie auch total gesehen in der Schulzeit, weil es gab ja in Euphoria auch immer diese eine Szene, wo Kat auch so gesagt hat, so ja, wir sind alle in der Schule so gepiekt. Und Lexi war dann so, nee, ich bin noch nicht mal eine richtige Person irgendwie. Und deswegen haben Fans sich immer erhofft, dass sie, wenn sie einmal aus der Schule rauskommt, so ein bisschen erfolgreich wird.
Das finde ich auch voll den guten Punkt. Ich finde das als Filmperson auch voll interessant. Aber ich habe ein Gefühl, aktuell existieren so viele Filme und Serien, die sich um Filme und Serien drehen. Und da finde ich so, habe ich immer gedacht, so Euphoria ist auch so eine Serie, die relatable für so viele Leute ist. Und ich glaube, dass dann viele auch wieder aufschalten, wenn dann da wieder irgendwie so eine Studiotour gezeigt wird und so. Mhm. Also ich habe so ein Gefühl, das ist immer so ein, da sitzen die dann und denken, ah ja, das ist für Filmfans so richtig geil.
Ja, das stimmt. Aber dazu muss man ja auch sagen, in der zweiten Staffel gab es ja auch schon dieses Theaterstück für so diese ganzen Drama-Kids, die sich das dann auch gerne anschauen wollen. Aber ja, ein guter Punkt. Vielleicht ist es auch zu nischig.
Ja. Ich würde sagen, wir gucken die Serie jetzt weiter und dann informieren wir euch, ob es vielleicht besser wird, ob es gleich bleibt, ob es noch weiter nach unten geht. Ich muss nur eine Sache sagen, ich fand's lustig. Die erste Folge heißt ja Anderle. Ich habe es am Anfang Andale gelesen und das klang so, als ob das so eine Folge ist von Game of Thrones. Warum, Lenny?
Genau, deshalb. was ich auch noch kurz erwähnen wollte, ist, habt ihr eigentlich Euphorie geguckt?
Nee.
Das ist so, das möchte ich nämlich jetzt eigentlich auch mal so zeitgleich, glaube ich, vielleicht mal als Anfang irgendwie so die deutsche Euphoria-Version. Einfach damit man das vielleicht auch nochmal vergleichen kann. Und ja, das will ich werde es mal machen.
Ich habe gehört, dass sie ganz okay ist.
Genau, das habe ich auch gehört. Das Ding ist, es gab damals so einen Casting-Call, so als für StatistInnen und Xenia und ich, wir haben überlegt, dass wir das machen sollen, aber das Ding ist, du musst so krass genaue Angaben über deinen Körper da machen und da hatte ich dann richtig Body-Issues und da habe ich es einfach sein gelassen.
Ja, bei mir auch. Aber wir wollten doch auch mal bei Tribute von Panem uns bewerben und da war nämlich der Casting-Call auch, dass du so gefühlt unterernährt musst. Da war ich so, well, not gonna happen. Aber irgendwie, oder auch so keine Tattoos, da war ich auch schon raus und irgendwie am besten bereit sein, sich die Haare abzurasieren.
Ja. Was wollt ihr alles? Ja.
Ich hätte so vieles gemacht für
Tribute von Panem. Für eine Sprechrolle schon, ne?
Ja, natürlich. Dann kriegst du ja auch gut Gage.
Hättest du für eine Sprechrolle dir die Haare abrasiert?
Schon. Also ich glaube auch, dass es ja, man sagt ja auch immer mal, du musst in deinem Leben mal einmal dir die Haare abrasieren, damit du das
Lenny, ja, check.
Enkelkindern erzählen kannst, ja, das war die Zeit, wo ich mir die Haare abrasiert habe. Und dann sitzt du so, cool.
Das wird, glaube ich, okay. Ja, weiß ich nicht.
Weiß ich nicht.
Weiß ich nicht. Also, vielleicht it's gonna happen.
Ja.
Ja. Oder ein Iro.
Mhm.
Ja.
Mhm. Wie von Matt Smith bei, ne? Genau.
Kotz-Stealing.
Ne? Ja, habe ich nicht gesehen, aber ja.
Dann lass uns übergehen zu Cinema Flashback, Leute.
Cinema Flashback.
Was habt ihr für Flashbacks? Was habt ihr so gesehen? Worüber wollt ihr reden?
Ich guck mal in meine Letterbox rein. Ich
könnte gerne vorbereitet, Jonas.
Boah, stark.
Lenny, hast du irgendwas auf dem Herzen?
Ich habe was auf dem Herzen. Ich habe gestern, eine Woche verspätet, habe ich das Shrinking-Finale geguckt und ich bin jetzt durch. Und es wäre so ein perfektes Ende mal wieder für so eine Bill Lawrence-Serie. Aber leider kommt noch mal irgendwie eine Staffel. Es ist so, ich finde, es wäre jetzt wirklich so das perfekte Ende gewesen. Es ist so ein perfekter Full-Circle-Moment und ich fand es irgendwie sehr, sehr süß. Also auch wenn, finde ich, so Staffel 3 so ihre Startschwierigkeiten hatte, weil so sehr viel passiert ist, hat es am Ende mich doch wieder komplett bekommen und ich möchte nicht spoilern, aber es ist wirklich wieder, es ist einfach so, es hat Herz am rechten Fleck und hat mich sehr, sehr durch eine schwierige Zeit gebracht, aka das Leben.
Oh nein, ich muss Shrinking auch immer noch unbedingt gucken. Deswegen ist ganz, ganz oben auf meiner Watchlist.
Sehr gut.
Aber es freut mich, dass die jetzt so gut zu Ende geführt, also nicht zu Ende geführt, aber die Staffel zu Ende geführt.
Ja, guck du auch mal. Du musst.
Ich habe die ersten 4 Folgen oder sowas gesehen.
Okay, ja, das musst du in einem Ruck gucken. Das ist auch mal wieder so eine Serie, die man eigentlich nicht wöchentlich gucken möchte, die man eigentlich so bingen möchte.
Kommt die denn wöchentlich raus?
Ja.
Das ist wirklich Fehler. Netflix hat einen so richtig versaut, was das angeht.
100%.
Ja.
Das ist, aber ich würde nochmal sagen, ich fand's schön. Guckt euch an.
Ich habe in letzter Zeit einfach sehr viel für den Podcast geguckt, weil wir über sehr viele Sachen gesprochen haben. Wir haben auch gestern mal drüber gequatscht, dass es echt gerade sehr viel released wird, auch sehr viel Interessantes. Und das mal ist mein, First World Problems, ist man die ganze Zeit nur dabei, irgendwelche Screener zu schauen oder sowas. Und dann,
vor allem serientechnisch. Und dann, ist es doch auch mehr Zeit, als wenn jetzt ein Film rauskommt.
Ja, genau. Aber ich möchte an dieser Stelle nochmal die Chance nutzen, über Paradise zu sprechen. Ich habe die 2. Staffel beendet, wie viele Leute da draußen auch. Und ich bin sehr happy. Ich bin immer noch sehr intrigued. Ich bin immer noch gespannt, wie das alles beendet werden soll. Aber die können das. Die können das ganz gut.
Aber ist das Mysterium jetzt schon gelüftet?
Also es sind einige Mysterien gelüftet, aber es gibt halt so komplett neue Situationen.
Und neue Mysterien.
Die entstanden sind dadurch und du willst halt wissen, wie zur Hölle wollen die das jetzt irgendwie hinbekommen? Aber ja, es gibt auch so ein großes neues Mysterium, was super interessant ist. Aber das ist auch so, da hatte ich so kurz die Befürchtung, ach, bitte nicht, bitte geht nicht in diese komische Richtung. Ich will aber nichts spoilern.
Okay, aber das heißt, Staffel 2 besser als Staffel 1 oder genauso gut oder ein bisschen
schlechter? Ich finde, die haben beide ihre Highlight-Folgen. Aber schon so auf einem Niveau, würde ich mal sagen.
Okay. Nehmen wir mit.
Also ich fand die erste Staffel stark und ich fand die 2. Staffel stark. So.
Ich kriege dann immer so Lost-Flashbacks, weil wenn du von der Serie erzählst, weil ich weiß nicht, ob ich da schon bereit für bin.
Ja, das, damit habe ich das auch schon verglichen.
Weitere potenzielle Enttäuschung.
Die ersten 2 Staffeln von Lost waren groß.
Ja, die waren sehr, sehr groß. Ich habe auch immer mal wieder, kriege ich jetzt gerade bei TikTok so Edits von Lost.
Nein.
Ja, das ist gerade wieder irgendwie ein Ding. Aber ich weiß nicht, war es jemals tot? Ich glaube nicht.
Ich finde aber auch so wirklich, für mich ist so, es ist ja so Staffel 1 bis 3 sind so richtig gut noch. Ne? Und dann ab Staffel 4 wird es ein bisschen zu absurd.
Ich war ja sogar noch bis Staffel 4, bis zum Ende noch Fan. Und dann,
dann nicht mehr.
Nein, also es ist halt ein typischer Fall von, man hat zu hoch gestapelt und dann hat es abgenommen.
Ich finde es immer lustig, dass es so Leute gibt, die werden wahrscheinlich jetzt auch in die Kommentare reinschreiben. Ja, ihr müsst das anschauen und dann gibt es noch das dazu, das müsst ihr nachher dann gucken und dann müsst ihr noch den einen Artikel lesen und dann wisst ihr das alles und das ist das großartig.
Ja, man kann sich alles schönreden. nein, Spaß. Nein, ich finde auch, aber trotzdem meckert man dann ja immer noch auf hohem Niveau, weil ich finde auch, ich habe das lange vermisst, so eine Serie wie Lost, die einen so in ihrem Band zieht und ich meine, es ist ja nicht nur das Mysterium bei Lost, sondern es sind ja auch die Figuren. Mhm. Und ich finde, da muss man ja auch sagen, dass da auch viele bis zum Ende hin stark blieben.
Ja. Aber nächste Woche startet mit der vierten Staffel von From nochmal so eine Mystery-Serie, die so in die Fußstapfen von Lost getreten ist. Bin ich auch so sehr gespannt. Okay. Da nächste Woche, übernächste Woche, in den nächsten Tagen werde ich da auch nochmal drüber was reden.
Die wichtige Frage auch noch: Können ihr noch die Lost-Zahlen auswendig?
4,
8, 15, 16, 23, 42 ist es, glaube ich, oder?
Boah,
also, hast du das
abgelesen? Nein, es ist nicht abgelesen. Es ist wirklich also nicht abgelesen.
23, 42 weiß ich noch.
4, 8, 15, 16. 15,
16, 23,
42. Ich mach kurz Fact-Checking.
Also 4 auf jeden Fall, ja, Mann.
Ja, dann 4, 8, 15, 16, 23, 42.
Könnte sein.
Und ich kann euch nicht sagen, ich weiß gar nicht mehr, was hat
das. Ich weiß es auch nicht mehr. Aber ich glaube, das wurde aber auch nicht geklärt.
Es war so cool.
Ja, es war mega.
Ja, doch, es ist 4, 8, 15, 16, 23, 42. Das hat sich so eingebrannt.
Boah, wild. Ich kenne noch nicht mal meine Telefonnummer.
Shoutout an Patrick, unseren Kameramann und Cutter, der hat ein 4, 15, 16, 23, 42 Tattoo.
Ja.
Ah, deswegen weißt du das.
Ja, ich glaube auch, weil ich mir Patricks Bein sehr häufig anschaue, sehr intensiv.
Wenn ihr kommt ins Büro, zeig mal Bein.
Zeig mal Bein.
Er zeigt auch oft Bein.
Er zeigt wirklich häufig
Bein. Beim Sommer.
Richtig.
Spaß, nein.
Sind aber auch wirklich prächtige, ich meine, es sind warm.
Oh Gott, was ist die Personalabteilung? Die darf nicht zuhören.
Entschuldigung, HR existiert nicht.
Jonas ist unsere Personalabteilung. Ja, ich habe auch noch eine Netflix-Hype-Serie gesehen.
Eine Netflix-Hype-Serie?
Eine Netflix-Hype-Serie. Und zwar habt ihr schon mal gehört von Something Very Bad Is Going to Happen.
Ja, ich mache Anfang des Jahres immer diese Serienvideos, Serien, die dieses Jahr starten, auf die ich mich freue und die man gucken soll. Dann denke ich mir manchmal so, scheiße, hätte ich das da nicht erwähnt. Aber Something Very Bad Is Going to Happen habe ich erwähnt, weil die Duffer-Brüder das irgendwie mitproduziert haben und die auch was anderes dieses Jahr noch produzieren.
Heißt
ich
ja das dann mal? Mehr, ne?
Ja, genau. Aber zu dem Zeitpunkt war ich nur so ein bisschen hoffnungsvoll.
Ja, genau. Das ist eine Serie von Hayley Z. Boston. Ich hatte sie vorher noch nicht so richtig auf dem Schirm, aber die hat zum Beispiel auch bei diesem Guillermo del Toro Netflix-Ding Cabinet of Curiosities, hat sie auch ein paar Folgen mitgeschrieben. Und ja, es geht um Rachel und Nikki, ein Paar, was in einer Woche heiraten will. Und die fahren dafür durch Amerika durch, durch ein Oregon, glaube ich, oder so. Und sie kommen dann an dem Elternhaus von Nikki an, denn dort soll die Hochzeit stattfinden. Mhm. Und das ist so eine typische Dynamik aus Rachel, die ist so in sehr schwierigen Verhältnissen aufgewachsen und ihre Mutter ist früh gestorben oder andersrum, ein Elternteil ist früh gestorben und eines hat mentale Probleme und Nikki, ihr Freund, ist sehr wohlhabend aufgewachsen und die leben halt in so einem großen Herrenhaus. Mhm. Und ja, natürlich klischeehaft, wie man das jetzt schon raushört, Nikis Familie ist ein bisschen komisch und in dieser Zeit in dem Elternhaus stoßen die auf viele komische Dinge, weil Rachel wird dann auch von Nikki allein gelassen. Und es gibt auch einen Serienmörder, der da sein Unwesen treibt. Und ich habe sehr viel von dieser Serie im Vorfeld mitbekommen, weil die auf Social Media extrem viel besprochen wird. Also es gibt 1000 Reaktionen und immer dieses typische, das ist die gruseligste Serie, die ihr je gesehen habt. Deswegen waren meine Erwartungen hoch und sie wurden dann enttäuscht, weil Something Very Bad Is Going to Happen ist eine extrem tropey Serie. Also das, was meine ich mit tropey? Sie ist einfach sehr vorhersehbar und wird auch in der ersten halben Stunde der ersten Folge wird gefühlt auch schon alles angedeutet, was man irgendwie andeuten kann. Also natürlich ist ihr Verlobter extrem shady und hat ein dunkles Geheimnis. Also das rieche ich wirklich 5 Kilometer weiter weg, wenn ich den einmal sehe in dieser Serie. Und ja, das hat mir ein bisschen vom Spaß genommen. Klar, ich kann mir vorstellen, dass jemand, der so weniger vielleicht auch Horrorstoffe so konsumiert, damit mehr Spaß hat. Aber ich finde, das hätte ruhig subtiler sein können. Und Was ich aber loben will, ist die Inszenierung, weil die Serie ist sehr schön gefilmt und es gibt auch sehr atmosphärische Einstellungen und ein, zwei Male habe ich mich auch erschreckt. Also es sind so auch Horrorklischees. Sie sind dann irgendwie in so einer abgelegenen Tankstelle und dann ist sie in so einer schwummrigen Bar und dann ist sie auf Toilette und dann kommt so jemand rein. Also klassische Szenarios. Mhm. Habe ich auch schon alles mal erlebt. Genau, in NRW an der Tankstelle. Nee, aber
Remscheid.
Ja, NRW genau. Reicht auch so als gruseliges Setting.
Nichts gruseliger als Remscheid. Nee, aber was ich immer cool finde, sind auch diese, weißt du, so haben wir auch am Wochenende drüber geredet, über so die Appalachen oder über so Regionen in den USA, die gruselig sind.
Wir haben so gruselige Geschichten erzählt. Ich hatte wirklich so ein Schauer als mir über den Rücken
gerissen. Ja, da mussten wir dann zum Schluss noch über ein paar schöne Sachen reden, weil ich konnte nicht schlafen.
Ja, ich check das. Und für all die, die so diese spooky Atmosphäre lieben und so große amerikanische Wälder, wo du gefühlt deine eigene Hand nicht mehr siehst, weil es so dunkel ist, da ist die Serie ganz cool. Aber ja, wenn mir in der ersten Szene, wo man die Mutter von ihm begegnet, wenn sie so schlafwandelt und dann ihr so ins Gesicht fasst und sagt, heirate ihn nicht, da war es bei mir vorbei. Da war ich wirklich so, oh mein Gott, nee.
Aber hattest du denn trotzdem, also du hast komplett durchgehalten.
Ich hab's komplett durchgesehen, ja.
Und, aber hattest du so dann trotzdem immer noch so, also du hattest dann aber auch nicht das Bedürfnis, so abzubrechen.
Das ist eine gute Serie, die man am Stück durchschauen kann. Zum Glück sind auch alle Folgen online. Und ja, ich fand es vor allem spannend, weil es natürlich auch gleichzeitig in so einen Trend gerade passt, von zum Beispiel auch The Drama, wo es sehr viel um so junge Frauen geht, die dann vielleicht gerade verlobt sind oder irgendwie in Beziehungen und dann plötzlich merken, dass irgendwas nicht stimmt. Und ich finde, gerade mit so einer relatable weiblichen Protagonistin bin ich dann doch investiert. Und wer da tatsächlich mitspielt, die Hauptrolle, ich habe gerade vergessen, wie sie heißt, aber
ich weiß nur, dass der eine Typ aus Euphoria, White Lotus Staffel 2 und aus Overcompensating.
Genau, auf Overcompensating spielt er auch mit. Der hat da diesen klassischen so
Bully.
Cool Guy, ja genau, gespielt. Erinnerst du dich, Jonas?
Ich habe die Serie gesehen, aber nee, ich
weiß es nicht mehr. Adam DiMarco und Camila Morone und die hat tatsächlich in Daisy Jones and the Six mitgespielt. Da hat sie nämlich die Frau von dem,
dem
Frontmann gespielt.
Ach, sie!
Genau.
Ach, sie!
Und
die dann so ein bisschen, die Fotografin.
Genau, ja, eben. Und ich fand ihre Rolle auch richtig spannend. Und sie macht das sehr gut in dieser Serie.
Ja.
Deswegen auch für mich eine Halbempfehlung. Also man sollte jetzt nicht weltbewegende Konventionsbrüche erwarten, aber trotzdem macht die Serie ganz Spaß. Also
schaut euch lieber Daisy Jones and the Six
an. Ja,
kann ich definitiv
empfehlen. Genau. Das ist so eine Serie, die habe ich zur Hälfte geschaut und mir fehlt noch diese andere Hälfte.
Was?
Ja, okay. Ich weiß.
Wie geht das?
Ja, weil ich es mit einer Freundin gucke, die das auch absolut liebt. Und, und wir haben es irgendwie von einem halben Jahr angefangen und ich bin auch komplett gehuckt und ich will auch jetzt einfach die zweite Hälfte gucken. Und,
Das ist immer so schlimm, wenn man irgendwas mit Freunden anfängt. An sich cool, aber dann muss man immer warten, bis sie Zeit haben.
Ja, es ist furchtbar.
Ich hänge auch so seit 3 Monaten in Naruto Staffel 2 drin.
Oh, okay, das ist okay. Ja.
Ja.
Das ist wirklich wild.
Ich bin in dieser Genin-Prüfung im Wald. Fans wissen jetzt bestimmt mehr als ich, aber.
Die checken.
Ist gerade sehr spannend.
Ja. Was ihr auf jeden Fall nicht auschecken solltet, ist Outcome. Das ist der neue Film von Jonah Hill, der auf Apple TV Plus gestartet ist. Über den haben wir auch, ich glaube, letzte Woche oder vorletzte Woche gesprochen. Nee, ich glaube, es war letzte Woche. Ja, genau. Und da haben wir schon gesagt, dass er nicht so gut aussieht vom Trailer her. Und ich kann bestätigen, der Film an sich ist auch nicht gut.
Ja.
Es geht darum, dass Keanu Reeves ein Schauspieler spielt, der, ich glaube, Reeve sonst irgendwas. Und der
Keanu?
Reeves? Boah, oder Rave? Ich habe keine Ahnung mehr. Okay. Es ist wirklich so.
Keanu Reeves.
Es ist egal, oder?
Es ist vollkommen egal. Also der hat einen Shitstorm, also beziehungsweise es kursiert so ein Video rum, was ihn vielleicht seinen Ruf kosten könnte. Und deswegen möchte er sich bei allen entschuldigen, die dieses Video eventuell verbreitet haben könnten. Und der Film ist arschunlustig, sieht wahnsinnig hässlich aus und ist so echt wirklich, also ist so ein Nicht-Film. Der hat wirklich keinen Spaß gemacht.
Du hast auch dann erklärt, was dieses Geheimnis ist, dieses Video, und ich war sehr enttäuscht. Ich war extrem enttäuscht, ja.
Es ist so, es ist
läppsch.
Es ist wirklich läppsch und vor allem möchte ich auch nochmal sagen, Apple TV Plus, also generell Apple befreit Martin Scorsese, wirklich. Also lasst diesen Mann endlich raus. Es ist wirklich schlimm, es wirkt so, der durfte einmal in seinem Leben hier Killers of the Flower Moon machen und jetzt halten die den so gefangen und der muss in jede einzelne Produktion reingeworfen
Vielleicht
werden.
Vielleicht kostet der nächste Film so 500 Millionen und er muss dann wirklich so in jeder zweiten Serie vorkommen.
Wirklich ein paar Klinken putzen, ey.
Das machen
ist,
kann.
Das ist wirklich auch so traurig. Das
Aber in The Studio habe ich mich sehr gefreut.
Ja, das stimmt. Ja. Ich glaube, der hat auch so, ist so 50-50, so ein paar Projekte, wo er, glaube ich, auch Bock drauf hat und dann halt Outcome, aber ich weiß es nicht.
Ich glaube, die machen auch mit dem einfach so einen großen Apple TV Drehtag, wo die einfach so alles mit ihm abdrehen für 10 Serien.
Ich glaube auch. Weil, ne, ich meine, der ist ja auch nicht mehr der Jüngste. So. Das ne, muss man auch mal irgendwie schaffen. Das Ding ist halt auch so, Jonah Hill ist, tut mir so leid, Jonah Hill spielt so seinen ich glaube, Krisenmanager oder ich glaube, Anwalt, ich weiß nicht mehr ganz. Und er hat auch wirklich so einen absolut Fake-Bart, der so richtig, also generell sein Hair und Make-up, alles ist es so.
Schlimmer als Silent Hill?
Nee, das
geht Bart, nicht. Der Bart, da musste ich laut lachen, als ich mir den letztens gezeigt habe.
Das ist so lustig. Also, ich glaube, da hat Apple, glaube ich, schon noch so die ein oder anderen Moneten, die da reinfließen können, aber es sieht trotzdem sieht nicht gut aus, macht's nicht, auch wenn du nur so 83 Minuten dauert, es ist Zeitverschwendung.
Okay.
Schade.
Und der hat so das Color Grading von Euphoria auch ein bisschen geklaut, Staffel 3.
Boah.
Was nicht so schön ist.
Okay.
Deswegen, ja.
Der Mexiko-Filter.
Richtig.
Was Color Grading technisch sehr gut aussieht, ist der neue Tribute von Panem Film, zumindest was den Trailer angeht. Der Trailer von Tribute von Panem, Sunrise on the Reaping, das Prequel zu den Tribute von Panem Filmen, kommt ja dieses Jahr im November raus, und zwar am 19/20. November. Und das ist ja schon der 6. Film der Tribute von Panem-Reihe. Ich bin hyped, seit Monaten, gefühlt denke ich an nichts anderes. Ist es nicht nur bei mir einer der meist erwarteten Filme dieses Jahr, sondern gefühlt wegen der Besetzung ist er in aller Munde. Unter anderem spielen ja Elle Fanning mit, Ralph Fiennes, Jesse Plemons, Kieran Culkin, Maya Hawke und noch ganz, ganz viele andere. Joseph Zada spielt die Hauptrolle und ich kann mir vorstellen, dass der auch noch richtig durchstarten wird, deswegen.
Ja. Der spielt Haymitch.
Okay. Genau, die Hauptfigur. Und den kennt man ja auch schon aus der Tribute von Panem-Reihe. Es war ja damals der Mentor von Katniss und Peter.
Mhm.
Und
Woody Harrelson.
Ja, ja. Und jetzt geht's in diesem Prequel um seine Spiele, seine Hungerspiele.
Das ist so crazy. Du hast das Buch ja auch gelesen und du hast geweint, oder?
Ja, ich habe am Ende sehr doll geweint.
Oh.
Es ist ein schlimmes Buch. Ein ganz, ganz schlimmes Buch. Aber
im positiven Sinne.
Also ich, wenn ich diesen Trailer mir anschaue, weil das Color Grading überraschenderweise ist so sehr farbenfroh.
Mhm.
Und ich kann mir vorstellen, dass sie das ausgewählt haben, um die Stimmung hochzuhalten, weil da passieren sehr, sehr grausame Dinge, vor allem für so ein Jugendbuch. Und deswegen bin ich gespannt, wie brutal der Film letztendlich wird.
Suzanne Collins hat ja ein Händchen für so Young Adult, aber so den Brutalitätsgrad auf so 100.000 zu drehen.
Ja.
Ja, ich will das Buch auf jeden Fall auch noch nachholen, weil ich auch, jede Person hat mir irgendwie erzählt, dass sie am Ende geheult hat. Das hat mich irgendwie, ja.
Ja, es ist halt so sehr tragisch und das Prequel-Problem, was das Buch, finde ich, eben nicht hat, dass man eben weiß, dass Haymitch überlebt, weil er dann noch später vorkommt, löst dieses Buch, weil es einfach sehr, sehr viele tolle neue Figuren gibt, die ja einem direkt ans Herz wachsen und fast so diese Vorahnung, die man dann schon hat, weil leider alle Personen, die irgendwie mit President Snow in Kontakt geraten, inklusive Katniss Everdeen, werden einfach traumatisch aus dem Ganzen rausgehen. Also das, wenn man irgendeinen Film davon gesehen hat, weiß man das schon. Und das ist hier auch wieder der Fall. Und das macht, dass die Leseerfahrung hat das bei mir noch besser, in Anführungszeichen, gemacht, weil man so viel mehr Angst bekommt vor dem, was kommt.
Das ist so.
Boah, ich freue mich, freu mich richtig.
Ja.
Ich mag es auch, dass die quasi so bei der Art Direction so alles so nach 60er, 70er Jahren aussehen lässt, dass das halt auch so innerhalb der Welt von Panem auch irgendwie so Sinn ergibt, dass man auch da sowas in der Entwicklung hat, so in den Jahren, die dann bis zu den Tribute von Panem-Filmen noch vonstatten gehen.
Ja, ich freue mich insbesondere auf Kieran Culkin, der ja irgendwie auch so Caesar Flickerman, einen jungen Caesar Flickerman spielt und in dem Buch wird es auch ganz viel um so Propaganda und so Medienmanipulation gehen, also geht's um Medienmanipulation und deswegen ist das eine sehr, sehr wichtige Rolle. Ja, und vor allem auch Jesse Plemons als Plutarch. Oh, ich freue mich so. Das wird geil. Das
ist generell so geil und auch mal zu sehen, wie Wie sieht Köln auf der Leinwand aus? Ne? Ja, auch das. Wurde ja hier gedreht. Deswegen, ja.
Duisburg.
Ich bin sehr, sehr gespannt. Und man muss ja auch sagen, wurde ja schon angekündigt, dass Jennifer Lawrence und Josh Hutcherson auch wieder zurückkommen werden.
Ja, oh. Als Katniss und Peter. Ja, wahrscheinlich in irgendeiner Art.
Die reisen in der Zeit.
Ja, ich meine, das ist ja auch alles so ein bisschen miteinander. Also der Vater von Katniss kommt auch in den Büchern vor, also in dem Buch. Und genau, es ist auf jeden Fall miteinander verbandelt, offensichtlich.
Ich bin wahnsinnig gespannt. Sie sieht auch halt wirklich fantastisch aus. Und
ich frage mich, was dieses Budget war für diesen Film. Weil ich finde auch, alleine im Trailer, im Vergleich auch mit Ballads of Songbirds and Snakes, was ja das andere Prequel war, wo ich ja auch nur so Semi-Fan von war, sieht das so viel besser aus. Und ich hoffe einfach, dass meine Erwartungen nicht enttäuscht werden.
100, ja, same. Aber ich finde auch so diesen Midsommar-Look, finde ich, wurde es ja auch mit sehr häufig verglichen und das sehe ich auch zu 100% und ich glaube, das könnte einfach generell noch richtig fettes Ding werden.
Ich hoffe.
150 bis 200 Millionen hat der Film gekostet.
Nicht schlecht.
Ordentliches Budget.
Das sieht man.
Ja. Dann kommen wir doch zu den Starts der Woche.
Ja.
Starts der Woche.
Es ist die zweite Staffel von einer unserer, ich würde schon fast sagen, Lieblings-Netflix-Serien überhaupt erschienen, oder?
Ja.
Mhm. Wo man auch gedacht hat, das ist eigentlich eine auserzählte Geschichte, da kommt bestimmt nichts mehr zu. Und jetzt, siehe da, ist eine zweite Staffel gekommen, aber mit einem komplett neuen Cast. Es geht um Beef.
Sorry, ich muss immer an dieses Meme denken. Ja, das war damals ja eine Miniserie und deswegen war es überraschend für alle, dass dann die zweite Staffel verlängert wurde. Also um eine zweite Staffel verlängert wurde. Und damals hat Beef ja vor allem überzeugt mit so einer sehr geraden Geschichte von einem unterschiedlichen Paar, was ein Streit anfängt auf einem Parkplatz und dann entwickelt sich daraufhin eine extreme Kaskade an Dingen und alles wird total skurril. Aber im Kern ist es eine sehr simple Geschichte. Ja. Leute haben einfach Beef.
Ja, aber das ist halt so eine simple Idee, die so perfekt ausgeführt wurde. Und das gibt's halt nicht so oft.
Das gibt's wirklich nicht so oft.
Und auch so in diese Ecken, die das teilweise abdriftet, damit rechnet man auf niemals.
Nee.
Und das ist halt so, das war so eine richtige Überraschung, die Serie. Die hat richtig Spaß gemacht. Die hatte so richtig so ein Wumms.
Mhm. Und sie war auch so perfekt gepaced. Also es gab keine Längen. Und irgendwie, ich fand auch, die Figuren wurden so gut eingeführt. Und ich weiß nicht, so ein perfekter Grad an Skurrilität. Und dazu dann noch diese Klassenkritik. Also es geht eben auch um so eine Arm- und Reichsschere. Und jetzt kommt eben diese zweite Staffel daher.
Ja
genau.
Aber, ich wollte nicht sagen, aber der Cast, der hat mich ja eigentlich abgeholt. Da waren wir auch alle so ein bisschen hyped.
Genau, oder? Also Oscar Isaac und Carey Mulligan spielen ein Pärchen, die quasi so die Leitung haben über so einen sehr, sehr, sehr großen oder sehr wohlhabenden Country-Club in den USA. Und zwei Angestellte spielen ein anderes Pärchen, Kaylee Spaney und Charles Melton. Genau, und die werden irgendwann in dieser ersten Folge Zeuge eines Streits. Und das ist quasi so der Ausgangspunkt von dieser Staffel. Also was in der ersten Staffel quasi so dieser Road Rage-Incident war, der auf dem Parkplatz angefangen hat, ist in der Staffel quasi so ein Streit, den die beiden beobachten. Und da gibt es halt direkt, ne, das ist halt so, das fand ich so super spannend tatsächlich auch in der ersten Folge, so dieses Machtgefälle, was es halt davor gab, weil Oscar Isaac spielt quasi den Manager von diesem Country Club und also Kaylee Spaney und Charles Melton spielen halt quasi so seine Angestellten, ne? Und jetzt wird das Machtgefälle halt so umgedreht, weil die halt quasi bei was zuschauen, wo die anderen beiden das nicht wissen wollen, dass das halt in die Öffentlichkeit gerät, weil das halt dafür sorgen könnte, dass Oscar Isaacs Figur seinen Job verliert.
Mhm. Und hier ist jetzt auch diese Klassenunterschiede sind hier auch nicht so ganz klar. Es ist so ein bisschen was anderes, weil auch Oscar Isaac zwar wohlhabender ist offensichtlich als Kaylee Spaney und Charles Meltons Figuren, aber er ist trotzdem auch wieder ein Handlanger von den ganzen Prominenten, die halt in diesen Country Club gehen. Also das ist auch wieder so eine Art Machtspiel, was man beobachten kann, weil er zwar Teil ist von dieser ganzen Bubble, also da gibt es auch ganz, ganz viele Cameos von Leuten, die man kennt. Also zum Beispiel so Phineas kommt auch drin vor, also der Bruder von Billie Eilish.
Wie hieß dieser krasse Schwimmer?
Oh mein Gott, ja, Michael Phelps.
Ja, genau.
Michael Phelps.
Der spielt auch mit.
Weißt du auch nur, dass Phineas auch ein, zwei Musikstücke irgendwie so
beigesteuert?
Ja.
Ah, wusste ich auch nicht, aber ja, kann gut sein. Und genau, dann geht es auch immer darum, dass er mit diesen Leuten chillt, aber immer noch nicht ganz Teil dieser Community ist, weil er dann doch auch ein Angestellter ist. Also das fand ich auch ganz spannend, so was Nuancierteres als jetzt bei Beef Staffel 1.
Ja, und halt auch so dieses, alle Figuren versuchen, irgendjemanden so abzurippen.
Ja, genau.
Das war so spannend, das war wie so ein Kreislauf.
Toll. aber insgesamt muss ich schon sagen, dass mir die zweite Staffel, also mir fehlen leider auch noch zwei Folgen, aber bis jetzt nicht so gut gefallen hat wie die erste Staffel. Es ist schwierig zu beantworten, woran es genau liegt, weil es gibt ganz, ganz spannende Takes, die in dieser zweiten Staffel wieder drinstecken.
Ja.
Und ich habe mich auch wieder erwischt, dass ich viel Spaß hatte, gerade weil natürlich das Top-Schauspieler sind und Carey Mulligan und Oscar Isaac, die haben ja schon mal bei Drive zusammengespielt und hier machen die das auch wieder ganz, ganz toll.
Das ist quasi das Sequel dazu.
Das Sequel zu Drive, genau. Und es geht aber ganz, ganz viel um so wieder so einen Generationskonflikt. Mhm. Und vielleicht liegt es auch daran, dass ich in den letzten paar Jahren zu viele Takes auf so Gen Z mir anschauen musste. Aber ein, zwei Mal musste ich wirklich so ein bisschen den Kopf schütteln, weil ich fand, es war teilweise sehr draufgedrückt und nicht so smart geschrieben. Es ist auch so eine sehr aufgeblasene Staffel, weil einfach ganz viele Handlungsstränge, da gibt es auch noch so einen Korea-Handlungsstrang von so der Besitzerin des Country Clubs.
So eine Milliardärin,
ja. Genau. Und dann gibt es da dann auch noch mal so ein Problem, was auftritt und sowas, was sie vertuschen will. Und ich finde es alles ein bisschen viel.
Ja, ich habe alle Folgen geschaut. Ich bin auch ziemlich enttäuscht eigentlich, aber ich kann dem auch so zustimmen. Ich fand, das ist aber auch so komisch, das Ganze fühlt sich so aufgeblasen an, hat aber im Vergleich zur ersten Staffel nur 8 statt 10 Folgen. Und das ist irgendwie so ein bisschen so ein Widerspruch. Das fand ich so ein bisschen schade. Aber ich habe auch so lange überlegt, was ist es, was mich so dran stört an der Serie, jetzt an der Staffel. Und ich fand, ein Punkt war, dass es halt so aufgeblasen war. Es sind einfach zu viele Figuren und Handlungsstränge. Mhm. Und manche kommen da einfach gar nicht mehr vor. Und du weißt gar nicht mehr, was mit denen passiert am Ende. Und in der ersten Folge fand ich die Figuren halt so zum Großteil mega interessant. Vor allem halt Ashley, also Kaylee Spaneys Figur. Weil die halt so quasi so gefangen ist. Aber ich finde, alle Figuren, gerade auch ihre Figur, hat sich im Laufe der Staffel in so eine Richtung entwickelt, die ich überhaupt nicht mehr nachvollziehen konnte. Und ich habe dann bei allen Figuren irgendwie das Gefühl gehabt, so ab der Hälfte von der Staffel spielen die eigentlich nur noch so eine Persiflage von sich selbst.
Boah, das ist voll der gute Punkt, stimmt. Weil ich finde nämlich auch, dass mir irgendwann alle einfach auf den Sack gegangen sind.
Ja.
Weil ich dann auch so dachte, okay, aber mit wem sollen wir uns hier gerade noch identifizieren? Und ich glaube, gerade bei Beef Staffel 1 war die große Stärke, dass wir uns mit beiden identifizieren konnten. Und beide, also bei beiden diese Wut spüren konnten, das auf ihren unterschiedlichen Ebenen.
War so ein gutes Gleichgewicht.
Ja, und ich finde, dass Beef Staffel 2 dann da vielleicht so ein bisschen diesen Halt verloren hat oder dieses Bodenständige, wo man dann irgendwann noch so dachte, ah, natürlich tut sie das jetzt oder reagiert sie so. Und ich finde, da geht es auch viel, viel mehr als in Staffel 1 noch um so Beziehungsdynamiken. Also eigentlich ist das ja so ein Porträt von Ehe und Beziehungen, weil die beiden Jungen, also Charles Melton und Kaylee Spaney, wollen halt heiraten und sind halt noch so sehr naiv und verliebt.
Also richtig krass in love.
Ja.
Und also übertrieben.
Genau. Und Charles Melton ist halt auch so ein bisschen so dieser typische linke Mann, der halt auch so total viel so achtet auf seine Freundin und sich bemüht. Und Oscar Isaac und Carey Mulligan sind so ein bisschen dieses, ja, und in 20 Jahren geht's euch so. Weißt du, sie streiten sich halt, sind so total toxisch und abusive. Und die Serie stellt das so ein bisschen dar, auch als wären die beiden dann irgendwann so Gurus für die jüngere Generation. Okay. Also so darum geht es so ein bisschen. Und ich finde, das ist halt schon schwierigeres Territorium, da nicht in Klischees zu verfallen, da irgendwie nicht so, wie nennt man das nochmal, so ein bisschen so den Zeigefinger zu heben.
Mhm.
Und ich finde, an ein, zwei Stellen hat das für mich die Serie nicht so gut hinbekommen.
Ja. Wir hatten es schon drüber, dass es uns tatsächlich eher nicht wie Beef Staffel 2, sondern eher wie White Lotus Staffel 4 oder sowas vorkommen ist.
Voll.
Gerade mit diesem Setting, mit diesem Country Club, hätte man den White Lotus Country Club genannt, dann hätte es auch irgendwie so gepasst. Aber ich finde, so ganz viel von meiner Enttäuschung kam halt daher, dass es halt Beef Staffel 2 war. Mhm. Und das dann halt, du hast halt echt hohe Erwartungen dann.
Aber ist es vielleicht noch so, dass dann einfach diese neue Staffel sich nicht so organisch anfühlt, weil man so, ich finde, die erste Staffel wirkte wie so richtig, okay, wir haben hier eine coole Idee und wir wollen, haben hier so eine Geschichte zu erzählen. Und jetzt wirklich so, okay, wir nehmen das Korsett aus dieser ersten Staffel und müssen darum jetzt eine Geschichte erzählen. Also ich finde, das wirkt irgendwie so auch ein bisschen zwanghaft, oder?
Also ich glaube, ich hätte mir gewünscht, wenn sie sich mehr an diesem Korsett von der ersten Staffel orientiert hätten. Also ich habe, also ich glaube, wenn so diese Grundidee einfach in ein neues Setting gesetzt, wenn sie die Grundidee in ein neues Setting gesetzt hätten, zum Beispiel es gibt irgendeinen Streit, der entbrennt zwischen zwei Figuren, mhm, nicht zwischen vier, und nicht auch noch da so ein anderes Motiv mit reinschreibt, und zwar so Eheprobleme und Beziehungsdynamiken, dann hätte ich das, glaube ich, besser gefunden, weil dann wäre das, mhm, alles klarer geworden. Also so wie man sagt das ja auch immer, wenn man irgendwas schreibt, man muss halt einfach irgendwas wegcutten, damit am Ende was Gutes übrig bleibt, was einen überzeugt und eine Prägnanz hat. Und ich finde, diese zweite Staffel ist alles andere als prägnant, weil halt dann in einer Folge geht es zum Beispiel auch um das Krankensystem in den USA. Und das, die fand ich auch richtig stark an sich, also als Einzelwerk. Ja, so.
So als Kurzfilm.
Als Kurzfilm. Aber das wird dann da so reingeworfen. Und natürlich, ja, hängt das, verstehe, dann auch alles miteinander zusammen. Ja.
Und da haben die, ich finde, die war auch so ein bisschen zu übertrieben.
Ja.
Also das war teilweise schon goofy, was denen passiert, das in, stimmt, diesem Krankenhaus.
Aber also es steigert sich aber trotzdem immer noch so von Folge zu Folge, sodass es immer weiter eskaliert.
Das, ja, fand ich tatsächlich bei der ersten Staffel besser, weil das gibt ja auch bei der ersten Staffel, dann denkt man so, okay, jetzt ist alles geklärt,
mhm,
und dann geht's nochmal richtig, ja, los. Und das gab's hier, es köchelt so ein bisschen die ganze, okay, Zeit, habe ich, mhm, das Gefühl gehabt.
Ja, und genau, zwischendurch habe ich mich auch erwischt, dass ich dann auch ein bisschen gelangweilt war, weil ich, ja, das Gefühl hatte, okay, jetzt gibt's halt immer wieder hier dieselben Dynamiken, die dann so ad absurdum geführt werden zwischen den einzelnen Paaren und immer wieder dieselbe diskutieren, und man weiß dann schon ab Folge 2 eigentlich, was die Grundprobleme sind. Aber ich habe auch das Gefühl gehabt, der Serie hätte es gut getan, wenn man da nochmal irgendwie einen Plotpoint etabliert hätte, der alles nochmal verändert oder irgendwie was durcheinander wirft. Ja, also es geht eigentlich darum, dass halt diese beiden Paare am Anfang auch so Streit haben und dann immer wieder was passiert, auch manchmal durch Zufällen, wieso sie sich schaden.
Okay.
Und das fand ich dann zum Beispiel auch wieder schwierig oder schlechter gelöst als in der ersten Staffel, weil sie manchmal sogar gar nicht dafür verantwortlich sind, richtig, dass etwas Schlimmes passiert. Mhm. Und das hat dann wieder eher was mehr von House of the Dragon, so dieses ab per Zufall passiert irgendwie ein Unglück und dann gibt es eine Tragödie.
Mhm.
Und in der ersten Staffel war das ja so gut, weil das wirklich Personen waren, die schlimme Dinge getan haben, und, mhm, man konnte es irgendwie nachvollziehen.
Ja.
Ja.
Ich hab, was ich mir so wünschen würde, falls sie noch eine Staffel machen, ich fände, auch wenn das wieder viel simpler wäre am Anfang, dass es irgendwie so um zwei Nachbarn geht und dann ist einfach bei dem, der Rechen liegt bei dem anderen auf dem Grundstück, und das ist irgendwie sowas ganz Nichtiges eigentlich, was sowas auslöst.
Ja, genau, so was Banales.
Ja.
So Frank Obst geht dann, der Nachbarschaftsschlichter von RTL, der macht dann eine Cameo. Keine Ahnung, aber ich finde auch, dass Staffel 2 bisschen zu hoch gegriffen hat.
Okay,
ja,
schade. Ja. Aber ich werde trotzdem für Carey Mulligan Queen reinschauen.
Auf jeden Fall. Ja, auch so einen richtig krassen britischen Akzent.
Ja, die macht es so richtig
in der
gut.
Serie.
Finde ich. Och. Hätte fast, ja, gedacht, sie ist Britin.
Ja.
Gut,
ja,
was wir auch noch, oder Jonas auch noch angeschaut hat, ist Only Margot. Das ist eine Apple TV Plus Serie, die seit Mittwoch zu streamen ist, und Showrunner ist David E. Kelly. Mit von der Partie im Cast sind Elle Fanning, Michelle Pfeiffer und Nicole Kidman.
Und Nick Offerman.
Und darum geht es um eine junge Frau, die ja nicht sehr gut betucht ist und ein OnlyFans-Konto eröffnet und dabei Ratschläge von einem Profi-Wrestler annimmt.
Der ihr Papa ist.
Der ihr Papa ist, okay. Ich habe die Serie leider noch nicht sehen
können. Ja, genau, es geht eigentlich darum, dass Elle Fanning spielt eben Margot. Die ist auf der Uni, die hat so eine Affäre mit ihrem Englischprofessor, wird dann schwanger und hat dann das Problem, sie ist eher mittellos, ne? Sie ist Studentin, ihre Familie kann sie nicht wirklich unterstützen. Und jetzt steht sie halt so vor dem Problem, ich muss irgendwie so mein Kind aufziehen und parallel irgendwie noch Geld machen. Und deshalb ist halt so die einzige Möglichkeit, die sie sieht, ein OnlyFans-Konto zu öffnen. Genau, die Serie, die heißt in Deutschland übrigens Only Margot, aber international heißt die Margot's Got Money Problems. Das Ganze basiert auf einem Buch, Das heißt Margot Scott Money Problems. Das fand ich spannend. Das kam erst 2024 raus.
Krass.
Und jetzt, quasi schon 2 Jahre später, gibt es eine Verfilmung. Im Deutschen ist dann eigentlich, ich meine, Only Margot, ich fand das immer so, ich habe die immer, wie heißt das immer, die Serie? Only Margot, Margots Spuren?
Ja, Margots Spuren.
Margots Spuren.
Ja. Aber ich finde, im Deutschen hat dann mit Only Margot, mit OnlyFans dann nochmal so eine weitere Bedeutung. Stimmt. Jetzt startet genau die Serie, es sind übrigens die ersten 3 Folgen, werden an einem Tag released, also jetzt diese Woche. Und dann immer wöchentlich, 8 sind es insgesamt. Und genau, ich habe alle Folgen gesehen und ja, ich habe sehr viel Gutes darüber zu berichten, aber auch so ein paar negative Punkte. Mhm. Die Serie sieht auf jeden Fall verdammt gut aus, sie hat eine richtig, richtig krasse Produktionsqualität. Ich würde sagen, das ist schon typisch für Apple TV, aber du hast ja gemeint, das auch kam nicht so gut aus.
Ja, aber ich habe ein Gefühl, bei den Filmen ist es noch was anderes als bei den Serien.
Ja, bei den Serien kann Apple TV auf jeden Fall besser.
Und die hat ja einen sehr distinkten Look, habe ich schon im Trailer gesehen, also mit diesen grellen Farben, oder?
Mhm. Ja, auch.
Das ist das, was Euphoria mal war.
Das ist, so ein bisschen, ja. Die hat auch so teilweise so richtig schöne Nahaufnahmen. Genau. Aber so, mit was diese Serie halt steht und fällt, ist am Ende die Hauptfigur und die wird halt gespielt von Elle Fanning und die geht zu 1000% in ihrer Rolle auf. Also ich bin eh großer Fan
von Haben wir was Elle anderes Fanning. Von ihr erwartet?
Nee, auch nicht. Auf gar keinen Fall. Und das ist halt auch so eine tolle Figur, mit der man routen kann, weil sie eben diese Geldprobleme hat, vor denen sie steht und dass sie so ein bisschen allein gelassen wird und dass sie zu wenig verdient und eigentlich zu wenig Zeit hat, um Geld zu verdienen und sich trotzdem um ihr Kind kümmern muss, was sie halt auch bekommen will. Und man fühlt halt wirklich so von der ersten bis zur letzten Minute zu 100% mit ihr mit. Und es gibt halt auch so viele andere Figuren, die super spannend sind. Das ist auch so eine sehr skurrile Figurenkonstellation. Michelle Pfeiffer spielt ihre Mutter und die ist, der ist Cheyenne. Okay. Und die ist eine ehemalige Hooters-Kellnerin und die ist so sehr egozentrisch. Und das Spannende ist, die datet jetzt so einen sehr strenggläubigen Christen und versucht so ein bisschen so zu tun, als ob sie nicht so wäre, wie sie ist.
Das klingt extrem lustig.
Was immer zu witzigen Situationen führt. Ihr Papa ist halt ein Ex-Wrestler, der gerade aus dem Rehab kommt und von Nick Offerman gespielt wird. Ach. Und das Nick Offerman in der Rolle, das ist auch wieder so, das ist, also wie er diesen quasi gebrochenen Mann spielt, der aber noch irgendwie versucht, seiner Tochter zu helfen.
Mhm. Ist wie bei The Wrestler.
Wie bei The Wrestler. Und die haben auch so quasi so altes Footage von ihm, so Wrestling-Footage gedreht und das sieht sauwitzig aus. Nein. Also sehr in seiner Rolle, in seiner Wrestling-Rolle. Genau, das ist auch eine super Figur. Und
das klingt so, als ob es nur Positives gibt. Das klingt für mich bisher
erst. Ich wollte
gerade sagen, ich komme gleich zum Negativen.
Oh, ich will kein Aber hören.
Ja, nee, aber das ich finde, das ist so eine coole, das führt halt zu sehr vielen lustigen Situationen. Und ne, dass halt auch der biologische Vater von ihrem Kind einfach ihr Englischprofessor ist. Das ist natürlich auch kritisch und halt spannend. Und ich fand es generell einfach schön, wie die Serie so das Muttersein porträtiert. Ich meine, ich bin halt ein Typ, ich kann das jetzt nicht so 100% nachvollziehen. Aber Only Margot zeigt halt so die Liebe von Margot zu ihrem kleinen Unfall, sage ich jetzt mal. Aber gleichzeitig gibt es halt auch so sehr viele Aspekte, die gezeigt werden und die sie halt auch aktiv sagt, was sie halt so an diesem Mutterdasein hasst. Mhm. Also es wird jetzt nicht so romantisiert oder sowas. Und genau, dann gibt es halt noch diese OnlyFans-Geschichte und wir haben ja schon bei Euphoria so dieses Ding gehabt, so wie wird das jetzt irgendwie eingebaut? Ist das jetzt irgendwie nur so, um irgendwie Sydney Sweeney zu objektifizieren? Mhm. Und das fand ich halt spannend bei der Serie. Also ich meine, Margot macht halt auch diesen Account auf. Sie will aber jetzt nicht nur stumpf irgendwie so Nacktbilder oder Videos releasen, sondern sie liebt es so, Geschichten zu erfinden. Und das ist auch so, damit startet die Serie. Sie hat von klein auf, hat sie sich gerne Geschichten ausgedacht und schreibt die dann halt auch für ihren Account. Und dann gibt es dann zum Beispiel so Männer mit so einem Humiliation Kink und dann schreibt sie quasi so über ihre Penisse so lustige Geschichten. Das ist dann ganz witzig.
Ah, okay. Ja. Das klingt irgendwie aber richtig spannend. Also ich muss sagen, ich bin bisher voll überzeugt. Also ich will sie unbedingt
so gucken. Ja. Und was halt auch spannend ist, sie macht dann halt später auch so Videos, erfindet auch so Geschichten, baut Sets, hat so extravagante Kostüme. Das ist alles schon ziemlich funny. Und ich fand es auch witzig, da spielt so eine, ich hab, da spielt dann plötzlich so eine Frau mit und habe gesagt, hey, die kenne ich doch. Dann war das einfach so eine super bekannte amerikanische Rapperin. Rico Nasty spielt auch ein OnlyFans-Model in der Serie.
Kenn ich die?
Das weiß ich nicht.
Ah ja, doch, kenne ich.
Ja. Kennt man vielleicht, genau. Ja, also das Einzige, was ich jetzt dazu sagen kann, was ich jetzt nicht so toll fand an der Serie, ich fand, das war am Ende so ein bisschen zu schnell aufgelöst alles und abgeschlossen. Ich hätte gern einfach noch ein bisschen mehr gesehen von so ihrem Alltag, ihren Struggles. Ich finde, das wurde dann so ein bisschen zu schnell einfach gelöst. Und ich fand es so teilweise ein bisschen unrealistisch, was Margot dann so auf TikTok, sie hat halt so einen TikTok-Account, mit dem sie dann OnlyFans promotet, was sie da so postet und halt so mega viral geht. Das hat sich so komplett unrealistisch aufgelöst.
Das ist doch immer tricky, finde ich, so eine Internetstrukturen darzustellen.
Dann wird das halt auch so erklärt, dass dann halt auch so Leute so Tänze von ihr so nachmachen, quasi wie so eine Challenge und sowas.
Ah,
und
das alles ist so
verselbstständig. Ja, okay. Und das war so ein bisschen so, ja, nee, das nehme ich euch
okay, nicht. Okay, also das heißt, dass sie so praktisch ein bisschen zu groß wird und auch zu so einer vielleicht so Internetsensation.
Ja, genau.
Okay, ja, okay, das gut.
So ein neues Problem. Und eine Sache hat mich auch so, also es ist super subjektiv. Ich finde das Intro, das hat mich wahnsinnig genervt.
Okay.
Es ist lang.
Es ist sehr lang und ihr müsst euch angucken. Okay. Aber das ist auch so komplett subjektiv. Ich habe das schon beim ersten Mal, ich musste das wegskippen. Das hat mich irgendwie.
Schade. Jetzt will ich wissen, wie das Intro aussieht.
Ja. Kurzer Rückgriff zu Beef. Ich finde das Intro oder da gibt es immer nur so Title Cards mit so coolen Gemälden. Das fand ich sehr toll. Oh,
das hat mich aber auch voll an White Lotus erinnert.
Ja, das stimmt. Aber das war in der ersten Staffel Beef ja auch schon so das coole Intro. Da gab es ja immer so Einstellungen von so Kunst. Also das ist schon.
Das weiß ich schon
so
gar nicht gewesen. Mehr.
Doch, okay. doch.
Ja. Aber auf jeden Fall, ich kann es schon empfehlen, Only Margot zu schauen. Ich fand die insgesamt mit so ein paar Abzügen ganz toll.
Okay. Ach, das
freut mich. Also, mich hast du bekommen.
Same. Ich habe richtig, richtig Bock.
Wir tragen das dann nochmal nach, wie wir Only Margot finden.
Ja. Was hattest du denn Bock, als du dir gestern im Kino Lee Cronins The Mummy angeschaut hast?
Ja, also ich hatte wahnsinnig Bock. Ich hatte richtig, richtig Bock einfach nochmal auf einen guten Horrorfilm. Und
ich war ein bisschen gehypt. Also ich war eigentlich auch für die Presseverführung angemeldet, aber ich hatte dann leider keine Zeit. Aber der Name, der mich halt überzeugt hatte, war Lee Cronin. Der letzte Film, den er gemacht hat, war Evil Dead Rise und den fand ich wahnsinnig gut.
Und ich finde, mich hat überzeugt The Mummy. Ich bin ja riesen Fan von so Filmmonstern. Und das ist ja auch ein Remake von einem Film, der in den 30ern, meine ich, rausgekommen ist.
Ja, so von diesen Universal-Horrorfilmen.
Ja.
So ganz ein Remake, so semi. Also es ist so schon noch eine eigenständige Geschichte. Und wie du schon so gesagt hast, das wird gemacht von Lee Cronin, der Evil Dead gemacht hat. Und ich finde es so krass, dass er so einen Film gemacht hat und sie jetzt schon praktisch seinen Namen im Titel verdient. Lee Cronins The Mummy.
Man kann, so Francis Ford Coppola
guckt. Ja, übel. So.
Man kann nie früh genug anfangen.
Man kann nie genug früh
anfangen. Alperturfahns, Cinema Strikes Back.
Alperturfahns. Oder, das ist so funny. Oder Alperturfahns, Steuererklärung.
Jonas Ressels Sandvideo.
Sandvideo.
Lennart Schmidts, warum Greg ein Arschloch ist.
So nehme ich. Das Ding ist, dass ich auch so diesen Stil von Lee Cronin sehr mochte, irgendwie so ein Evil Dead. Der hat so ganz, ganz eigene Kameraeinstellungen gehabt, so sehr viele Close-Ups und sehr viele abstruse Kamera, wie gesagt, Einstellungen und echt viel nahe Gewalt, auch mit Practical Effects. Und da habe ich gedacht, das könnte auch ganz gut einfach für die Mumie funktionieren. Und es gab auch schon so ja ganz viel Promo, so mit alten Postern, die so erstellt wurden. Und das sah alles sehr, sehr cool aus. Und ja, es geht im Kern um eine sehr, sehr simple Geschichte. Es geht um eine Familie, die lebt anfangs, also eine US-amerikanische Familie, die lebt anfangs in Ägypten. Dann verschwindet allerdings die Tochter von dieser Familie, wird entführt. Und dann gibt es einen Zeitsprung, 8 Jahre später, die Familie ist so richtig traurig, so, sie vermissen einfach so ihre Tochter. Und auf einmal taucht ihre Tochter auf. Die ist nämlich bei einem Flugzeugabsturz in einem Sarkophag aufgetaucht.
What?
Da ist man schon so.
Ist sie so einbandagiert? Oder?
Bisschen strange. Ja, sie ist so ein bisschen einbandagiert und dann sind die so, okay, gut, was zur Hölle ist da passiert? Und dann wird das damit erklärt, ah ja, das war wahrscheinlich so Menschenhandel, wurde sie damals irgendwie geklaut und dann, ne, einfach in so einen Sarkophag gepackt. Und dann sind die so, okay, gut, wir holen uns unsere Tochter wieder zurück nach Hause in die USA. Und ja, die Tochter ist nicht mehr so ganz ganz sie selbst.
Das klingt so ein bisschen wie Friedhof der Kuscheltiere.
Stimmt, oder wie dieser eine Film, The Orphan, dieser Horrorfilm, wo ja ne, die Tochter dann, die Adoptivtochter auch
so ist. Ja. Komisch. 100%. Also ich würde wirklich sagen, es klingt ja auch nach einer sehr simplen Geschichte wirklich, wenn ihr auch schon sagt, ihr habt irgendwie so Assoziationen mit anderen Filmen. Und ich würde auch im Kern behaupten, es ist eine wahnsinnig simple Geschichte, aber die wird so komplex aufgebaut, ihr könnt es euch nicht vorstellen. Es regt so auf, wirklich der Film, also der beginnt halt wirklich in Ägypten, so wahnsinnig lange Expositionen, wirklich alles erklärt, also übererklärt. Also,
Standen ist.
Genau, 100% auch wie die Pyramiden. Das würde ich gerne wissen, Leute. Also es hat so eine sehr lange Exposition, erklärt wirklich alles über, und es ist auch wirklich, also ich habe jetzt nur so den Kern erzählt, also es gibt noch ganz, ganz viel drumherum mit mystischen Elementen und allem drum und dran, wie das zustande kommt. Aber der Film ist halt auch wirklich so, ich glaube, eine Sekunde, da muss ich einmal kurz nachgucken, wie lange er wirklich jetzt ist, aber er hat sich wirklich...
Ich glaube, 120, 130 Minuten so um den Dreh rum.
Ja, also er ist auf jeden Fall über 2 Stunden und das merkt man wirklich extrem. Und das hat den Film für mich wirklich so echt, das ist die größte Schwäche, dass der wirklich sehr lange ist und der wirklich eigentlich im Kern nicht viel zu erzählen hat, aber ist wirklich unnötig kompliziert erklärt. Und hier Evil Dead von Lee Cronin, der ist ja wirklich so knackige 90 Minuten einfach spaßig, so komplett einmal durch. Und das ist halt eine Mami nicht. Und das regt mich so richtig auf, weil im Kern gibt es auch so mittendrin auch mal ein paar wirklich krasse Szenen, die echt eklig sind. Und auch so ein paar skurrile, lustige Elemente, die noch mit eingebaut wurden. Aber so im Großen und Ganzen muss ich sagen, ist das halt echt so ein Stangenware Blumhouse-Film, der auch wirklich leider nicht gruselig ist, auch hier und da echt ein paar hässliche Einstellungen drin hat. Die Practical Effects sind zwar toll und alles Mögliche auch, aber an sich, muss ich echt sagen, bin ich wirklich ein bisschen sehr enttäuscht gewesen.
Für mich im Vorfeld die größte Herausforderung, wo ich drüber nachgedacht habe, wäre bei so einem Film, Mumien wirklich gruselig zu inszenieren, weil ich finde schon, dass von dem ganzen... Da kann man jetzt mir auch bestimmt so aufs Dach steigen mit, aber von dem ganzen Filmmonstern finde ich Mumien am ungruseligsten. Same. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde zum Beispiel Vampire, Werwölfe, Selbstläufer.
Aber wie findest du die Szene aus, die Mumie, wo Imhotep so macht mit dem Mund so und dann kommt diese große Sandwolke?
Da habe ich kurz Gänsehaut bekommen, aber ich war jetzt nicht so, weißt du, weil ich glaube, bei mir ist es so dieses, wann werde ich mal auf Mumien treffen?
Ja. Oh, Moment, ich habe was für dich. Das ist nicht so per se Mumien, aber hast du mal den ersten Silent Hill gesehen? Ja. Da gibt es diese Krankenschwestern, die quasi auch so Mumien haben und so überall so stehen und du weißt halt nicht, ne, wenn du die irgendwie so antastest oder wenn du zu laut bist, dann
aber ist auch töten so ein die bisschen dich. Zombie-mäßig. Also so, ich finde, da sind auch die Grenzen verschwimmen. Eben.
Bei Zombies finde ich wiederum gruselig, weil da du ja Angst hast, dass du selbst ein Zombie wirst. Weil ich finde, das hat sowas eher was in so eine Krankheit und so auch Krankenhausästhetik, das finde ich wieder creepy. Aber so Mumien, also so.
Aber guck weiß mal, ich nicht.
Das sind einfach nur Leichen.
In dem Film musst du ja auch Angst haben, eine Mumie zu werden, weil diese Tochter ist ja auch zur Mumie geworden.
Das stimmt. Ach so, ist es dann so das Element, dass wenn du...
Ich will ja nicht spoilern, Leute.
Okay, fandest du die Mumie gruselig?
Nee. Schade. Also wirklich, also ich fand leider echt so nichts gruselig. Was mich aber ein bisschen gefreut hat, ist hier, dass May Calamati mitgespielt hat. Sie hat auch in Moon Knight mitgespielt.
Lustig.
Deswegen ist es das so auch.
Ägyptische Mythologie einfach nochmal.
Genau, da wird sie jetzt für verbraten. Aber nee, ich fand das auch wirklich sehr toll. Und ich fand auch generell, was ich sehr cool finde, dass auch wirklich, dass sehr häufig nicht Englisch gesprochen wurde. Und das zieht sich so wirklich so, auch so am Anfang schon im Film wird das so etabliert. Also es ist so cool, weil es wird auch sehr häufig zwischen Ägypten und den USA gewechselt. Und es gibt so auch noch eine Polizei-Storyline eigentlich auch noch so da drin. Und das ist so, eigentlich sind so viele Grundsätze da, aber ich habe so ein Gefühl, wirklich losgelöst wäre ein Film über die ägyptische Storyline und ein Film über die Storyline in den USA interessanter, als so beides immer gemixt zu haben, weil dadurch wird dieser Film auch eben unnötig lang und ja.
Du willst quasi einen Film, der heißt Lee Cronins und du willst einen Film, der heißt The Mummy.
Exakt. Aber das Problem ist halt ja dann wirklich, also so, dass man, also es fühlt sich nach nichts Ganzem und nichts Halbem an und das ist dann eben so sehr unbefriedigend.
Schade. So nach Evil Dead Rise hatte ich eigentlich Bock gehabt, so nochmal.
Ja, ich mochte den ja auch, Evil Dead Rise, obwohl das eigentlich auch nicht so mit Gore man mich nicht automatisch kriegt, fand ich wirklich, dass der dann auch so im Kern eine Geschichte von Mutterschaft auch wieder erzählt hat, ähnlich wie Onimago.
Diese Familie war halt einfach so sympathisch.
Eben, die Mutter hat das auch gut gemacht. Ja. Deswegen dachte ich auch jetzt bei dem Titel Lee Cronin's The Mummy, vielleicht geht es da auch wieder um Mutterschaft.
Achso, The Mummy.
Ja, oh, sehr gut, sehr gut. Tipper. Also es geht schon auf jeden Fall auch so um Familienstrukturen, aber richtig deep erzählen tut er auch nichts.
Okay.
Ja.
Schade drum.
Ja.
Einen guten Mumienfilm, Robert Eggers. Ich spreche mach
mal.
Zu dir.
Mach mal.
Ja.
Dann hat man auch wieder Angst.
Eben. Ja. Man kann das bestimmt schon gut machen. Wisst ihr?
Ja,
dann fällt dann erstmal so in so einem Raum fällt so eine Bandage runter.
Und die rollt dann.
Wie so einmal, wenn man das Klopapier so verliert, ja. Und die Rolle so.
Oh.
Das ist wirklich scary.
Das ja. Ist, ja.
Und dann muss man das so aufsammeln. Das ist halt so ein Ick.
Das ist einfach so, wirklich so gesellschaftliche Soziophobien sind deine größten Ängste.
Tatsächlich, ja.
Verstehe
also, ich war aber auch noch nie in den Pyramiden, das würde ich schon gerne mal sehen. Deswegen,
darf man da eigentlich so rein?
Ich glaube, es gibt welche, die du besichtigen kannst. Also die Gizeh-Pyramide, da kannst du, glaube ich, reingehen,
okay.
Oder?
Okay.
Kann man da auch noch so Schätze finden?
Boah.
Falsion und sowas?
So Millionen von Leuten, die so seit dem 20. Jahrhundert da immer reingegangen sind. Aber Jonas, wenn du da reingehen wirst, bestimmt, ach, hier ist deine Falltür.
Hey, das ist in jedem Film so.
Trittst du aus Versehen auf so, ein, ja. So eine Diele.
Hast du mal
so
Assassin's Creed Origins gespielt, okay? Da gehst du in die Pyramide rein, dann kriegst du erstmal so ein cooles neues Skin.
Aber
vielleicht ist das da auch so.
Ja, bestimmt.
Aber ich habe auch so ein Gefühl, so wirklich so über die Pyramiden kommt so jeden halben Monat auch nochmal so ein bisschen Nonsens raus. Zum Beispiel, gab es das nicht auch so, dass das so 5 Kilometer tief runtergeht? Jetzt ist da irgendwie was so auch.
Hä, hey, was ist daran Nonsens oder was?
Ich weiß es nicht. Also,
hä, das ist doch voll die krasse Nachricht.
Geht es wirklich 5 Kilometer tief? Ich habe auch so.
Das ergibt gar keinen Sinn, oder?
Nee, ich
fünf
weiß.
Kilometer?
Stellt euch das
nee,
mal
5
vor.
Kilometer geht gar nicht.
Ich weiß es nicht. Leute, also ich hab auch.
Schätze, die da liegen.
Also 500 Meter, okay. Aber 5 Kilometer?
Lass mich das jetzt mal nachgucken, wirklich. Das ist jetzt bestimmt, warte, Pyramiden 5 Kilometer. Da gibt es doch jetzt, kriege ich bestimmt direkt als erstes so einen Facebook-Artikel.
So. Das ist mit dem ganzen Grundwasser, da ist ja dann ein See.
So, aha, guck mal hier.
Oh, so ein geheimer See unter der Pyramide.
Aha.
Oh,
aha.
Das wäre cool.
Die Hohlerde.
So.
Ah. Jonas Ressels die Hohlerde.
Ah, okay, ah.
Ja, ja.
Ich will
es sofort machen.
Ich liebe es schon.
Jonas Ressels die Hohlerde.
Das ist ja so geil.
Das wäre übelst stark. Ich liebe, der erste Artikel, den ich dazu gefunden habe, ist von Focus. Wissenschaftlich nicht fundiert, Streit um Entdeckung, Kritiker zweifeln an riesiger Stadt unter Pyramiden von Gizeh.
Boah, da hättet ihr mich aber schon wieder. Das wäre sowas, wo ich weiß, dass das nicht stimmt, aber ich würde gerne dran glauben. Ich wäre gerne eine dieser Personen, die sagen, das gibt's. Was ich auch hier, eine Hyperfixation von mir war ja mal, kennt ihr diese Terrakotta-Armee?
Oh ja, ja.
Oh, da brauche ich nur einmal dieses Wort Terrakotta-Armee hören und ich bin schon so, ja.
Aber ich habe auch so ein Gefühl, dass es wirklich so, damit sind Kinder obsessed. Also ich war damit als Kind so übelst. Okay. Nein, nein, oh mein Gott, nein.
Was?
Nein, nein.
Nee. Du wirst jetzt gerade sagen, ich bin
nein.
Kindlich.
Okay. Ja, nein, I'm sorry.
Ja, nee, aber ich checke.
Weil ich war als Kind
kleine Soldaten.
Ja. Ja.
Ich sage euch, es gibt einen Zauberspruch und die erleben zum Weg. Die erleben zum Wecken.
Ja, aber wann?
Genau, du meinst Pia Totum Locomotor, ja. Der Zauberspruch aus Harry Potter Teil.
Aber hast du so ein Gefühl?
Aber auf Chinesisch.
Hast du so ein Gefühl, wie wenn du in die Pyramiden gehst und einen Schatz entdeckst, wärst du auch derjenige, der die Terrakotta-Armee zum Leben erwecken könnte?
Das ist die Hohlerde. Das ist alles connected. Alles
Jonas
connected.
Und die sind so.
Pyramiden sind nämlich, das waren keine hier für Raumschiffe zum Landen oder sowas. Das sind Fahrstühle in die Hohlerde.
Ich finde, Hohlerde ist so ein uncooles Wort. Jonas, können wir da mal kurz bitte drüber reden? Das klingt wie so. Gibt es nicht diesen Fantasy-Autor?
Holbein.
Ja.
Aber hattest du nicht Spaß hier mit Godzilla vs. Kong? Weil da gibt es ja auch eine riesige Hohlerde.
Tatsächlich finde ich das schon ziemlich witzig, ja. Ich mag, ganz ehrlich, ich mag diese ganzen komplett bescheuerten Godzilla- und Kong-Filme.
Ja,
ich finde. Ich finde, die sind alle zu lang. Ich will eigentlich nur sehen, wie die sich kloppen.
Mhm.
Und als dann plötzlich die Hohlerde kam.
Da warst du wieder am Start.
Und dann wrestelst die Hohlerde. Ich war voll am Start.
Ich hatte früher richtig Angst vor diesem einen Kong-Film. Mit
von Peter Jackson.
Der mit Jack Black?
Ja, mit Jack Black.
Ja, der von Peter Jackson.
Genau, und da mit diesen riesigen Insekten.
Ey, das habe ich immer noch Albträume von.
So
das
schlimm.
Ist so,
ja.
Ich verstehe.
So spooky.
Ja.
Also wie die auch die dann die so essen. So.
Oh, ganz
aber ich finde, das ist ein Hidden Jam. Ich mag den.
Auf jeden Fall.
Ja.
Ich finde, der
ja.
Wird immer so overlooked.
Nee, ich mag den auch, ja.
Wann macht Peter Jackson mal wieder einen Spielfilm?
Ich glaube nie.
Nicht hier die ganze Zeit Dokus und irgendwie so.
Langweilig.
So
wissen.
Farbe
was wollen wir
auf schwarz-weiß machen. Machen wir dann einen Film.
Wollen wir das wirklich? Ich meine, der Hobbit.
Oh,
ja.
Oh guter Call.
Mit CGI.
Nee, der muss einfach wieder so anfangen. Er muss einfach so einen ultra krassen Splatter-Film machen.
Wie über die Hohlerde.
Über die Hohlerde. Ja. Ja. Ja.
Mhm.
Ja.
Ja, wäre ich voll dabei. Und was. genauso wenig hohl ist, ist unser Podcast.
Ja, das Statement können wir vielleicht nicht stehen lassen.
Manchmal sind wir auch hohl, aber dann macht es Spaß. Deswegen schaltet uns ab.
Ja.
Oh. Folgt uns auf Spotify und gebt uns eine gute Bewertung auf allen Plattformen. Das hilft uns sehr und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss, Leute.
Tschüss. Ciao. Jetzt aber abschalten, ne?
Cinema Strikes Back wird von der Schattenwolf GmbH in Köln im Auftrag von Funk produziert. Das war ein Podcast von Funk.